Ja.
Habt ihr euch überlegt, mit welchem Thema wir anfangen? Weil wir sind ja heute die Show, die mit ohne Apple.
Genau.
Die mit Apple konkurrieren wollen oder so.
Ja, Linux, genau.
Wir gucken, wir machen ja auch einen Live-Ticker. Einen Live-Ticker von uns, von der Radio Tux Special Edition. Oder ihr könnt einfach in den Chat kommen und dort den Live-Ticker zu dieser Sendung hier machen. Das ist doch...
Dr. Wave hat mir gerade gesagt, meine Wave ist kaputt. Toll.
Dr. Wave hat dir gesagt, deine Wave ist kaputt.
Hat nicht Dr. Wave zu Besuch gehabt?
Nee, ja doch ich heute. Zum ersten Mal hatte ich heute echt Dr. Wave.
Ja, der meint dann, lad wieder Neues, sonst explodiert die Wave und so.
Ja, genau. Mhm. Und willst du nicht Dr. Wave noch sagen, was passiert ist?
Genau.
Das mag er, das will er auch noch oft.
Huch.
Gut.
Ist nicht alles durcheinander? Naja. Das ist Technik hier.
Ja, Technik ist blöd.
Ja, fangen wir an oder was?
Ja, ich überlege gerade noch, ob ich das noch hinkriege mit der Musik raussuchen. vielleicht kann ich das nebenbei machen, aber...
Genau. Wir schmeißen hier die Show ohne dich und dann...
Genau. Dann machen wir den mal noch aus. So. Den machen wir an.
Der Chat meint gerade, wir sollen Äpfel auf Tabletts servieren.
Oh, der ist auch schlecht.
Ach, ich fand ihn gar nicht so schlecht.
Aber nur angebissene.
Ja, genau. Angebissene. Ja. Oder angebissene Birnen oder so.
Genau.
Ja. Um dann auch gleich richtig alles kaputt zu machen. Okay. Ja. Ach, das ist halt irgendwie zu leise, oder?
Radio Tux.
Three. Two. One.
The German Linux Radio.
Ich wollte mal in meinen eigenen Trailer reinsprechen, weil er ist sowieso schon 8 Jahre alt. Und sich vorstellt, das ist fast 10 Jahre her, das ist die Hälfte meines Lebens.
So ja. Bist du nicht.
Was jetzt hier? Gefühlt auf jeden Fall.
Hast du die erste Radio Tux-Sendung mit 10 gemacht, oder was?
Naja, 15, 16, ja, ja, naja, okay. So. Du, Radio Tux wird nächstes Jahr 10 Jahre alt.
Ja, ja.
Ja, wir sind dieses Jahr 9. Hm. Und ich bin in der ersten zu hören.
Ach was.
Also.
Ja, meine erste komische Webseite, KDE Look, ist auch demnächst 10 Jahre alt. Ist total erschreckend.
Ja. Wir sind alt.
Ja.
Wir sind richtig
so
alt.
So ist es.
Genau. Fast so alt wie die Firma, die ich jetzt bald nicht nenne. Weil wir sind ja heute die Konkurrenzsendung zu dem komischen Event, was parallel zu uns stattfindet und nicht halb so interessant ist wie diese Sendung hier. Weil wir haben heute ganz tolle Themen, aber ich kann ja nochmal kurz sagen, ich habe nicht euch vorgestellt.
Stimmt.
Ja. Jo. Ja. Wollt ihr euch selber vorstellen?
Sommer?
Nö. Okay. Sven ist da.
Ja, hallo.
Und Frank ist da.
Guten Tag.
Extra eingeflogen für diese Sendung.
Ja, auf der Durchreise.
Wie auf der Durchreise nur. Bist du morgen schon wieder woanders?
Nee, aber nächste Woche.
Nächste Woche interessiert uns nicht. Wir reden heute über Ubuntu, wir reden wie immer über Google, über OpenPC, über Firefox, über KDE, HTML5 und was uns noch so alles einfällt. Die Themen stehen alle in der Wave, also wenn ihr vorbeikommen wollt, irgendwie Tux FM Wave 90. Oder ihr könnt auch in den Chat kommen, rc3.net, Channel Raute, Radio Tux. Oder auf unser Blog klicken, da ist oben auch so ein Link. Und da sind schon ein paar Leute, die fleißig mit uns diskutieren. Und ich hoffe, uns auch alle hören. Wir haben ein paar Technikprobleme heute. Ich hoffe mal, man hört das hinterher im Podcast nicht so sehr. Ich werde da wahrscheinlich noch viel nachbearbeiten müssen, dass das einigermaßen wird. Habt ihr nicht gesagt, ihr habt hinter jeden in dieser Wave geschrieben, wer das macht?
Ja, da wo nichts dahinter steht, das machen wir nicht.
Also reden wir nicht über Ubuntu Hardware irgendwas.
Und Google, das Gründer, hat keiner von uns reingeschrieben. Genau. Ich habe davon keine Ahnung.
Und Google Gründer wollen ihren Anteil verkaufen.
Das ist auch nicht so spannend.
Das sind 5 Zeilen, das kann ich mal kurz was erzählen.
Ja, dann sag mal.
Ja, sie wollen Teile ihrer
sie wollen Teile ihrer Firma verkaufen. Ja. Sowas aber auch. Es ist eine Aktiengesellschaft. Ja, sie verkaufen Teile ihrer Firma.
Nee, sie wollen, sie wollen einen kleinen Teil ihrer Aktienmehrheit aufgeben. Macht allerdings nichts, weil der Geschäftsführer von Google, der Eric Schmidt heißt er, glaube ich, der besitzt auch so an die 10%. Deshalb haben sie zu dritt halt immer noch die Aktienmehrheit und deshalb ändert sich eigentlich nichts.
Ja, also wieder so eine Nichtmeldung.
Ja. Die sind ja, man sagt ja, das sind ja irgendwelche Milliardäre, sind sie natürlich eigentlich gar nicht, weil die haben ja eigentlich nur die Aktien und von Aktien kann man irgendwie keine Miete bezahlen. Deswegen müssen die ab und zu mal, haben sich gedacht, Mensch, hier mal ein paar Milliarden auf dem Bankkonto, wäre doch mal nett. Verkaufen wir mal ein paar Aktien.
Nicht nur so buchungswertmäßig, sondern auch so.
Und jetzt, aber die offizielle, der Wortlaut ist ja, da geht es ja um Diversifizierung. Das heißt, die
verkaufen,
die tun dann einfach sich andere Aktien davon kaufen von anderen Unternehmen. Das ist halt total normal, so als Großanleger. Könnte man natürlich jetzt auch sagen,
da kann ich
die glauben anscheinend, dass Google hier den, keine Ahnung, den Peak jetzt irgendwie schon hinter sich hat und es denen nur abwärts geht, könnte man böserweise sagen, aber nein, ist es nicht, ist nur Diversifizierung.
Was kann ich mir von Diversifizierung kaufen? Miete bezahlen? Porsche kaufen?
Die kaufen sich wahrscheinlich dann irgendwie 500 Porsche und vom Rest kaufen sich dann irgendwie,
Apple-Aktien,
genau.
Wir brauchen hier so einen.
Ja. Genau.
Ja. Also in Sachen Porsche. Porsche hat es auch mal probiert, ist damit ziemlich auf die Schnauze gefallen. Aber das muss ja jetzt nichts heißen.
Mit Apple-Aktien, oder?
Nee, mit anderen Aktien.
Ich weiß nicht. Ach so, mit anderen VW. Aktien. Ja. Ah, jetzt. Okay, ich weiß es langsam.
Klar. Und jetzt müssen sie fusionieren. Jeder hat Aktien von jedem und was macht man da klar was mit? Na gut. Okay, haben wir das Thema abgehakt. Firefox 3.6 ist rausgekommen und da ist ihm irgendwas gleich mal ins Auge gesprungen. Mir nicht, ich habe es noch nicht installiert, aber
ich dachte so, Harry Potter.
Ja, ja, genau. Ach Mensch, das wollte ich nicht, jetzt wollte ich machen.
Ihr habt alle Harry Potter installiert?
Nee. Ja, ich hab den Firefox 3.6 installiert und das Erste, was ich dann gesehen habe, war so dieses... klick dir doch bitte mal dein Persona-Theme zusammen. Mhm. Und ja, dann waren irgendwie die Top 6 oder Top 8, die man da gesehen hat, das waren halt alle potthässliche Teile und da war halt Harry Potter dabei und wenn man dann mit der Maus da drüber gefahren ist, dann war der Browser ein riesiges Harry Potter-Theme. Mhm. Und ich finde, weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die finden das cool, aber...
Erklär mir mal, was der Unterschied zwischen einer Persona und einem Theme jetzt ist. Bei Theme muss man Firefox neu starten.
Richtig.
Ja, okay. Und sonst noch ein Unterschied?
Ich weiß nicht, ich hatte auch... Das eine ist so nur CSS-artig vielleicht.
Genau, das ist so nur so eine Art Stylesheet, die man dann drüber zieht und die... Technisch gesehen ist es wahrscheinlich schon was anderes und man muss den Browser nicht neu starten und es gibt ganz viele davon und die
Wieso
sind scheinbar...
Braucht man beides? Wieso braucht man beides?
Ich weiß nicht, ich brauche das überhaupt nicht. Ich habe davor auch keine Themes.
Guter Punkt.
Ich habe davor auch keine Themes benutzt. Das erinnert mich immer so an diese hast du schon den neuesten Winamp-Skin?
Ah, nee, genau,
und so irgendwie so Ende 90er, Anfang 2000 so.
Ja. Genau, da habe ich damals schon gewundert, wieso man eigentlich immer nur Media Player themed. Sonst nichts. Also das ist irgendwie so eine...
Das hat 10 Jahre gedauert und jetzt geht es auch mit Browsern.
Jetzt geht es mit Browsern auch los. Aber ist bei Chrome doch auch so. Bei Chrome gibt es doch auch diese Themes. Und da gibt es auch aus, keine Ahnung, aus den 5000, die es gibt, nicht eines, was nur ansatzweise normal aussieht.
Ach doch, ich habe früher immer das KDE-Theme genommen.
Von Chrome?
Nein.
Chrome.
Für Firefox. Zum Beispiel.
Ja gut, das ist ja kein Theme, das ist ja so richtig mit Icon austauschen und
Dafür
das ist ja okay, damit es sich einpasst in den Rest, aber was will ich denn irgendwie einen Harry Potter Browser haben oder
also, schade, dass ihr das jetzt so niedermacht. Und ich wollte schon die Community aufrufen, dass wir uns ein Radio Tux Personas Theme bauen.
Tokyo Hotel Bookmark Menü.
Nee, das Problem an der ganzen Sache ist ja, das Theme zieht sich praktisch auf alle Elemente in diesem Browser, die nicht irgendwie mit Funktion ausgestattet sind und machen somit die Dinge, die Funktion haben, weniger schlecht lesbar meistens. Also wenn das dann irgendwie so ein riesiges Harry Potter Bild ist, dann kann ich halt irgendwie meine Bookmarks nicht mehr richtig lesen, finde irgendwelche Buttons nicht mehr und ich finde das nicht gut. Also ich benutze es nicht und es gibt bestimmt Leute, die finden das gut, aber Also da hätten sie doch lieber mal gucken sollen, dass sie ihre Memory Leaks in den Griff bekommen.
Stimmt.
Ja, ist so.
Ja, aber es geht alles dahin, sein Zeug zu personalisieren.
Ja.
Guck mal, jetzt sage ich wieder Apple. Das iPhone hat ja nur so einen Erfolg, weil es da diesen App Store gibt und du dein iPhone so gestalten kannst, wie du es willst, indem du neue Programme hinzufügst.
Ja, aber man kann nicht einfach sagen, ich ziehe jetzt hier den Harry Potter aufs iPhone.
Genau. Nee,
das geht nicht.
Und, hast du eine Ahnung, was alles geht?
Ja, nee.
Mit Jailbreaken geht das auf jeden Fall.
Ja, ja. Aber dann, nee.
Und wie ist das eigentlich bei Android? Kann ich mein Android nicht so themen, dass es...
Doch.
Siehste.
Aber...
Siehste, geht. Ja, dass du es nicht machst, heißt ja nicht, guck mal, die ganzen 14-jährigen Mädels, die da draußen sind, ja? Stell dir das vor, das ist das Killer-Argument, den Firefox zu benutzen. Mhm. Dass
guck mal, das ist bunt und es blinkt.
Ja, genau. Ja, die,
ja. Guck mal, die Ach, du meinst, da gibt es dann im Yamba-Abo demnächst auch noch irgendwie das Firefox.
Da kommt noch jemand.
Ja und? Was? Da kommt jemand.
Möchte der noch? Nee, vielleicht. Naja, egal. Der Mike läuft gerade vorbei.
Tja, und kommt nicht rein.
Tja, sowas.
Blöde.
Er hat keine Lust, okay.
Er hat keine Lust?
Nee.
Komm doch, wenn du willst, komm doch.
Wir lästern gerade über Firefox, da kann Mike doch mitmachen. Ja. Hallo.
Hallo.
Möchtest du über den Firefox lästern?
Nee.
Okay.
Dann mach ich dich die Tür zu.
Na gut.
Okay. Der Chat meint, dass Browser-Themes total unwichtig sind.
Ja, richtig. Überspringen wir das Thema.
Ich sag nochmal, die 14-jährigen Mädels, für die ist das Killer-Argument.
Ja. Hm. Also ich verstehe auch nicht wirklich, was dann, wenn alle dann irgendwie den Harry Potter auf ihrem Browser haben, was da dran personalisiert sein soll. Aber
das ist personalisiert. Also na gut, wenn es alle haben.
Wenn es alle haben, dann. Nee.
Ja, aber deswegen gibt es ja. Punkt. Es gibt ja dann nicht nur dieses eine Theme.
Ja, es gibt irgendwie, keine Ahnung, 2 Millionen oder so. Oder ganz große Zahl auf jeden Fall.
Die anderen wollen irgendwas mit Vampir. Wie heißt dieses komische Vampir-Gedöns?
Twilight-Ding.
Ja, genau. Ja.
Das siehste? Ist ja auch so eine Seuche.
Ja, siehste. Dann hat die Hälfte halt Harry Potter und die andere Hälfte Twilight.
Stimmt.
Gut. Und dann kann man sich schon identifizieren damit.
Ja.
Dann kannst du gleich, wenn du den Browser aufmachst, ha, du bist der Fan von XY.
Genau.
Und dann kannst du ihn ausschimpfen oder ihn bejubeln. Oder. Das ist Personalisierung, da drückt man sich mit aus.
Da bin ich nicht so wie alle, sondern nur wie die Hälfte.
Genau.
Genau. Und dann hast du gleich ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
Cool.
Genau, und wir sind dann halt wieder personalisiert, weil wir sowas gar nicht benutzen.
So. Wieso unterstützt denn mein Mailprogramm keine Themes und meine Konsole und mein...
Also mein Mailprogramm unterstützt das.
Echt?
Ja, nee, also zumindest so diese normalen Themes, die kann man im Thunderbird schon installieren.
Ach
also
so,
man kann,
ja, okay.
Also ich benutze das ebenfalls nicht, aber man theoretisch würde das schon
und gehen. Und die Konsole kann ich auswählen, ob ich schwarz-grün...
Stimmt, du hast
und,
recht.
Und,
oh, also okay, kann auch, ich scheiße, stimmt. Auf dieser Ebene, ich habe hier so ganz bunt...
Du hast ganz bunt.
Ich habe ganz bunt mit traurigen Smileys, wenn kein Return-Code 0 zurückgeliefert wird.
Siehste, kann man personalisieren.
Mhm. Ja.
Und das machen die Hacker stimmt. auch.
Kann man bei der KDE-Konsole ja auch. Da kann man auf grün stellen, kann man sich dann so fühlen wie in den 70ern.
Ja, oder auf gelb oder so.
Ja, nee, der Bernstein, nicht gelb.
Ach,
gelb.
Ja,
Bernstein. Sorry. Die Jugend. Bernstein. Keine Ahnung von Bernstein-Konsolen.
Nee, nicht wirklich. Ich gebe das voll und ganz zu. Ich habe keine Ahnung von was
also,
du gerade redest.
Aber meine erste Grafikkarte war eine Herkules. Das ist
stimmt.
Das ist dieses Grün.
Ich hatte den GeForce 2 MX.
Ach, musst du wieder wissen, wie jung du doch bist.
Wobei ich jetzt klugscheißerisch natürlich sagen kann, dass die Herkules-Grafikkarte im Grafikmodus einfach nur schwarz-weiß geliefert hat. Es lag in einem Monitor, dass es grün aussah.
Oh, jetzt kommt es richtig
geil. Habe ich damals in Assembler programmiert.
Ah, okay. Nee, da war ich zu jung für. Tja. Damals habe ich echt mehr gespielt mit dem
damals, Gerät. Vor langer, langer Zeit. Darf ich wieder zum Firefox?
Nein, dann lass uns zum nächsten Thema.
Also... Es gibt da noch zwei Themen, die ich da zu dem Firefox 3.6 ansprechen wollte, die ich interessant finde. Zum einen kann der Firefox jetzt JavaScript auf der jetzt kommen wir wieder zurück auf der Grafikkarte rechnen.
JavaScript.
Auf der Grafikkarte.
Ja.
Auf der Grafikkarte mit Nvidia, mit CUDA.
Also nur auf Nvidia. Echt?
Ich dachte nur, dass Rendering, also wo ich mich dann gefragt habe, was bringt es denn?
Nee, das, also dieses Beispiel, was ich da gesehen habe, war dann auch letzten Endes wirklich Code ausführen. Also da übergeben die da so eine Closure in so eine Funktion rein und die macht dann irgendwas auf der Grafikkarte.
Cool.
Fand ich abgefahren.
Aber ist das Rechnen auf der Grafikkarte nicht nur das? Also ist doch deswegen toll, weil das irgendwie massiv parallel ist.
Ja, SIMD-Architektur. Simple Input, Multiple Data.
Schon. Was ja nicht auf so Standard JavaScript nicht zutrifft.
Ja.
Deswegen wundert mich das. Das heißt, ich mache irgendwie Video-Encoding in JavaScript, aber.
Ja, aber guck mal, hier, so sieht es aus. Das ist sind schon Datenoperationen, die da gemacht werden. Ja, fand ich auf jeden Fall interessant. Das ist im offiziellen Firefox 3.6 noch nicht drin, sondern mehr in so einem Experimental-Build. Ich habe das nur mal angesprochen, weil ich das irgendwie interessant finde. Und ja. Und ich habe mich gewundert, dass Jetpack nicht mit reinkommt. Also Jetpack ist dieses Erweiterungs-Framework, mit dem man dann praktisch Firefox-Erweiterungen so ziemlich einfach gestrickt in JavaScript wieder rumschreiben kann. Und das wurde eigentlich immer groß angekündigt, dass es in Firefox 3.6 mit reinkommen soll, aber das gibt es momentan auch nur wieder als Extension und ist nicht fest integriert.
Also ich muss eine Extension laden, damit ich danach ganz einfach Extensions laden kann?
So ungefähr. Da gibt es dann so einen Bootstrapping-Prozess, dass wenn man dann so eine Extension installiert, die das benötigt, dann kommt es einmal mit und wenn man es dann installiert hat und man installiert weitere Extensions, die das benötigen, dann muss man es natürlich nicht mehr nachinstallieren. Aber ja, im Großen und Ganzen läuft es so.
Aber ist natürlich, stimme ich dir zu, ist schade. Also eine einfache Extension-Entwicklung und das Ganze auch ein bisschen kompatibel ist zwischen den Versionen, das ist ja immer so nervig, dass man hier upgradet. Ja. Ich teste ja dann immer gerne die neueste Beta von Firefox und dann plötzlich tut nichts mehr. Wenn man da so ein bisschen eine kompatiblere JavaScript-API hätte, die dann vielleicht sich nicht jedes Mal ändert, wäre eine gute Sache.
Ja. Gut, soviel zum Firefox. Geschwindigkeit, er soll schneller geworden sein, ich habe aber irgendwie nichts bemerkt. Gut, ich hatte aber irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Tabs offen oder so.
Standard.
Ja, so normal halt. Ja, so man normal. Macht den auf und er braucht dann eigentlich mal so.
Ja, ich am besten finde ich immer, wenn du, wie heißt denn dieses Recovery-Dings da am Anfang?
Ja.
Und da drin hast du gleich, wenn du da, also danach hast du aber nochmal 40 Tabs.
Ja.
Und in diesem Recovery-Ding,
ich kenne das Phänomen, nochmal
Recovery haben. Das ist geil. Du könntest es dann aufmachen und dann hast du nochmal 40 Tabs, dann machst du den wieder auf und dann hast du wieder 40 Tabs. Also 5 mal 40 Tabs oder so. Also das ist Standard halt.
Also mich wundert da immer, dass die, wenn sie sagen, ja, Firefox noch schneller jetzt, die optimieren ja immer nur die JavaScript-Engine. Also nur, das soll jetzt nicht abwertend sein. JavaScript ist schon wichtig, dass es schnell läuft für die neuen Anwendungen. Aber der eigentliche Browser an sich, also wie das sich so anfühlt und wie schnell das startet und wie das alles hier...
Wie er schnell einfrieren kann.
Und mit den Tabs und wie man Speicherverbrauch und so. Da wird ja nicht so viel optimiert. Das kommt mir zumindest nicht so
leider
vor.
Es
wird immer nur die JavaScript-Engine bis zum Ende... Falls ich dann irgendwie einen 5 Megabyte JavaScript-Code, was wahrscheinlich gar nicht außergewöhnlich ist heutzutage, damit es dann schnell läuft, aber der eigentliche Browser, da tut sich nichts. Im Gegenteil, wird langsamer.
Ja, da müssen wir mal doch, wie war das, Memory Leaks aufpassen, mal nicht so viel Speicher fressen, ein bisschen schlanker werden. Auf der anderen Seite, alle Browser, die sie ein bisschen schlank angefangen haben, so Google Chrome und so, die fropfen sie jetzt auch voll mit lauter Gedöns.
Ja, Google Chrome verbraucht ja nicht unbedingt sehr viel weniger Speicher als der Firefox. Er verwaltet den nur schlauer. Also, wenn irgendwie ein komisches Flash in einem Tab von Google Chrome amok läuft, dann zieht es halt nicht den kompletten Browser runter, sondern nur...
Piet, was hast du gerade gesagt? Hä? So ein komisches Programm, habe ich noch nie was von gehört.
Flash.
Ja. Was ist das?
Das habe ich total vergessen, seitdem es jetzt HTML5 Videotext gibt.
Genau, da kommen wir gleich zu. Okay.
Das war die Überleitung. Ja, das war die Überleitung. Ich habe es gerade nicht registriert, es tut mir leid. Aber ja, also wenn man da so ein böses Video anguckt in so einem komischen Plugin und das zieht dann halt beim Firefox den kompletten Browser runter, was halt beim Chrome zum Beispiel nicht der Fall ist. Oder bei anderen, ich glaube, Safari macht das auch ähnlich.
Ja gut, aber es läuft immer noch irgendwie bei 90% der und frisst eine CPU
auf. Ja, aber es macht deine anderen Tabs nicht kaputt.
Ja, aber es lahmt das ganze System, dann nützt mir das auch nichts mehr.
Das ist ja das Schöne daran, dass Flash nur auf einer CPU-Core skalieren kann. dann hast du immer noch eine frei für den Rest. Stell dir mal vor, das würde deine komplette CPU zumachen.
Ja, dann würden es wahrscheinlich noch viel weniger Leute benutzen.
Genau.
Ja. Aber man braucht es ja immer weniger zum Glück, obwohl, ich hab letztens wieder gehört, Flash soll jetzt, kommt ja jetzt auch aufs Milestone und aufs Lexus One und auf jedes Mobiltelefon. Also den Akku können wir jetzt demnächst mal gleich komplett wegschmeißen oder rauslassen. Wir hängen jetzt nur noch immer gleich an den Strom dran. Und Flash, überall Flash.
Ich finde das ziemlich schrecklich. Also ich habe da gab es vor ein paar Wochen auch mal so Browser-Vergleiche zwischen dem Nexus One und dem iPhone 3GS und ich glaube auch dem Milestone oder so irgendwie. Haben sie mal so ein paar Browser getestet und mal geguckt irgendwie, wie schnell zu Seiten laden. Und dann war das Nexus One halt eins der langsamsten aus dem ganz einfachen Grund, weil die da halt Flash aktiviert hatten. Und dann wurde halt die ganze Flash-Werbung und sonst irgendwas mitgeliefert, als ich meine, ja.
Obwohl ich ja eigentlich nicht mehr so viel über Mobile reden wollte hier in der Sendung.
Stimmt.
Komm, dann kommen wir jetzt, wir wollten ja eigentlich über Flash raiden. Also, wie war das? Flash.
Flash ist böse.
Stirbt.
Flash ist ja so diese Technologie, die ja eigentlich früher mal richtig mächtiges Client-Side-Scripting irgendwie gemacht hat, was man heutzutage nicht mehr braucht, weil inzwischen JavaScript gut funktioniert.
Die hatten
dann sind die ja irgendwann auf die Idee gekommen, sie könnten ja irgendwie hier ihre Strategie ändern und sie machen jetzt einen auf Video-Player.
Hat ja auch ziemlich lange
gehalten. Was ziemlich lange gut funktioniert hat. Weil total schwachsinnig.
Nee, nicht gut.
Was? Okay. Naja, es hat immerhin, ich meine, früher vor Flash mit Video, da haben ja die Leute theoretisch sich irgendwelche komischen Real-Plugins in den Browser installieren müssen. Genau.
Ja.
Was dann nie funktioniert hat, einmal weil Real scheiße war, also vergleichbar mit Flash. Und außerdem das irgendwie auch keinen installiert hatte und dann konnte man kein richtiges Video abspielen und das war alles ganz furchtbar. Aber Flash hatte irgendwie jeder. Weil das seltsamerweise immer mitgeliefert wurde, also ziemlich oft zumindest.
Ja, komisch.
Und plötzlich wurde das total missbraucht als Videoplayer Flash, was es halt überhaupt gar nicht ist. Also ist totaler Schwachsinn, mit dem Flash-Framework Videos abzuspielen. Daher kommt auch diese hohe CPU-Last her.
Ja, da gibt es ja jetzt bessere Technologien.
Ja, da gibt es jetzt eine. Naja, es zeigt sich noch, ne? Also
habt ihr schon HTML5-Videos geguckt?
Ja, klar. Ich habe das bei mir schon umgestellt.
Du hast es bei dir umgestellt.
Ja, klar. Man muss also.
Du musst dazu sagen, was hast du umgestellt? Du hast das ganze Internet umgestellt. Nein, genau. Und der Flash,
also es gibt ja überhaupt ja nur eine einzige Seite mit Videos. Das ist ja YouTube.
Nein. Du hast gar keine Ahnung.
Okay. Also auf jeden Fall auf YouTube gibt es, die haben da irgendwie so einen Beta-Kanal und da kann man irgendwie reingehen und sagen, ich möchte das HTML5 haben. Und dann kann man ganz normal auf der Webseite rumsurfen. Also nicht nur dieses eine Demo-Video anschauen, wie bis noch vor einiger Zeit, sondern man kann es umschalten und alle Videos werden ab jetzt da dann eben mit dem Videotag ausgegeben. Was dann, das ist ja das eigentliche Thema jetzt hier, zu interessanten Problemen führt. Weil die Sache ist ja die, dass ja dieses HTML5-Konsortium W3C sich ja geeinigt hat auf den Videotag und auch die ganzen Parameter und alles schon standardisiert hat, aber sich nicht einigen konnte, was für ein Videocodec da jetzt eigentlich verwendet werden sollte. Es gab da zwei Fraktionen.
Die gibt es immer noch?
Die gibt es immer noch, genau. Und da gibt es auch nach wie vor keinen Kompromiss zwischen den zwei Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, H264 ist total super und uns doch egal, ob es irgendwie Geld kostet oder patentiert ist, weil wir machen sowieso Closed Source Software. Und die andere Fraktion sagt, ja, aber es muss doch offen sein. Und lass uns doch lieber Theora nehmen. Und da gibt es keinen Kompromiss. So, das ist die Hälfte der Browser H264 unterstützt, die andere Hälfte Theora und es ist kein Standard.
Google Chrome beides.
Und aber es gibt kein Format, was überall funktioniert.
Ja.
Und das ist jetzt das Problem.
Deswegen muss man jetzt auf allen, also ich habe die letzten Webseiten, wo ich HTML5 benutzt habe, habe ich es immer zweifach hingelegt. Man kann dann sagen, such dir es raus, das was du kannst, nimm. Aber es ist natürlich auch blöd, dass du dann alles doppelt ablegen musst.
Genau, so wird es in der Zukunft dann wieder laufen. So wie früher, als man dafür auch verschiedene Stylesheet-Dateien und verschiedene JavaScript-Dateien machen musste, je nach Browser, so muss man jetzt in Zukunft eben zwei verschiedene Videofiles ablegen. Was bei Videos noch deutlich blöder ist, weil die natürlich erstmal deutlich größer sind und außerdem das ganze Encoding natürlich auch ein bisschen gewisser Aufwand ist, muss man alles doppelt machen.
Also, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung auch schon. Ich kann das schon verstehen, warum die Seiten, also so gerade jetzt, um mal Namen zu nennen, YouTube und Vimeo, warum die momentan nur H264 ausliefern, das verstehe ich voll und ganz.
Weil die haben es halt schon.
Die haben es schon. Die müssten genau. ihr komplettes Archiv re-encodieren, wenn die das supporten wollten mit
Theora. Hoffentlich tun sie das aber. Weil sonst kann man das im Videotech nämlich gleich wieder lassen.
Ja.
Weil Firefox tut dann halt nicht. Mhm. Kann man mit Firefox leider keine YouTube-Videos mehr schauen. Schlecht.
Ja, doch mit Flash, aber. Also, ja, das stimmt schon.
Das ist irgendwie.
Im Chat taucht gerade die Frage auf, ob 2011 auch Empfängerprogramme was kosten sollen bei H264.
Also soweit ich das weiß, ist geht es nur
Encoder, ne?
Ja,
also da nur wenn du es encodieren willst. Mhm. Aber ist die Frage, was macht dann FFmpeg? Nehmen sie es dann komplett raus? Das
ist halt illegal, wie bisher auch schon.
Ja, was so wie lame. Dann ja, halt. Dann ist das halt so, wir stellen das online zu Forschungszwecken und dann... Macht Bauteil.
Vielleicht müssen wir das, noch kurz erklären, dass der H264-Codec, ja, der ist ja momentan überall schön verfügbar, ist doch alles ganz toll, ist unter Linux auch gut verfügbar. Aber da gibt es ja diese Einführungsphase, die jetzt hier gerade angesprochen war, dass noch bis einschließlich 2010 eben das Encoding kostenlos ist. Und wenn sich die Sache noch richtig schön verbreitet hat, also jetzt hier in den aktuellen Browsern und YouTube und alle das benutzen, dann fallen dann ab nächstem Jahr Lizenzgebühren an. Das war dann nämlich ganz lustig.
Ja, so Leute wie Apple stört es nicht, weil die sind da eh in dem Konsortium mit drin. Genau. Die haben da eh ihren, wie nennt sich dieser Encoder, QuickTime? Und, oder, also die
benutzen... Nee, QuickTime ist, glaube ich, nur dieses Framework insgesamt. Also QuickTime verwendet inzwischen auch H264 so als Preferred Codec.
Ja schon, aber die haben ja irgendwie, also dann haben sie halt unter QuickTime drunter ihren Encoder, aber der... Genau. Der ist ja dann schon im Betriebssystem integriert und so. Ich glaube, die Apple-Leute interessiert das nicht so stark.
Ja, gut. Windows genau dasselbe.
Ja.
Das ist irgendwie, die können mit sowas einfach umgehen. Da geht es, glaube ich, gar nicht so sehr jetzt auch um die Kosten. Natürlich, keine Ahnung. Ich glaube, die Mozilla Foundation könnte theoretisch, da ist irgendwie die Summe von 1 Million Euro, Dollar irgendwie aufgetaucht, die könnten das theoretisch ja auch bezahlen, aber dann ist es eben keine freie Software mehr. Also dann kann man das, dann ist es, das ist ja nicht im Source Code dann verfügbar.
Ja, beziehungsweise X264 ist ja schon im Source Code verfügbar, aktuell noch. Und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern.
Ja, aber das darf nicht mehr benutzt werden. Dann,
ja, die Vertriebs... Ja, es sei denn, du als End-User lädst es dir halt dann runter. Und wenn du es halt da privat und so...
Ja, das ist privat genauso verboten.
Ja, nee, bei Lane ja auch nicht.
Ja, nee.
Oder doch?
Natürlich.
Nee, die machen bloß nichts dagegen.
Die machen nichts, die können dich halt nicht greifen, aber selbstverständlich müsstest du auch bezahlen.
Ja, wie uncool.
Genau.
Das ist da gucken sie bloß weg.
Ja, oder finden dich halt nicht.
Ja. Ich meine, wer soll dich auch finden, wenn du zu Hause auf deinem eigenen Rechner und den Bundestreuer noch nicht installiert hast? Wer soll dich da finden, dass du was du da encodierst oder nicht?
Genau.
Solange es nicht ins Internet lädst.
Auf jeden Fall war ich da wirklich sehr beeindruckt von der Mozilla Foundation, muss ich sagen. Also das Statement, was die jetzt abgegeben haben, dass sie sagen, das supporten sie jetzt nicht, obwohl sie sich das leisten können, weil sie für ein freies Web kämpfen wollen und sagen, die Core-Technologien, die im Web verwendet werden, die müssen aber frei, ohne irgendwelche Lizenzen und Patente verfügbar sein. Deswegen weigern sie sich dagegen und haben natürlich inzwischen mit dem Marktanteil auch ein gewisses Gewicht. Finde ich eine echt tolle Sache.
Gut, aber das finde ich auf der einen Seite ist eine gute Sache. Auf der anderen Seite, sie haben dann halt wirklich ein Videocodec mit sowas wie, wie heißt dieses Ding, ActiveX von Microsoft verglichen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Vergleich hinkt da irgendwie. Ich meine, die haben auch bis heute, gut, das ist mittlerweile die Patente-Dings, wie nennt man das?
Patente?
Also die Patentrechte der Inhaber, die sind mittlerweile auch abgelaufen, weil aber früher wurde ja auch zum Beispiel GIF als Bildformat vom Dings war unterstützt, was der genauso patentiert und sonst irgendwas war.
Ja, CompuServe.
Ja. Wusste ich jetzt nicht mehr auswendig, aber ja, das hört sich vernünftig an, ja. Und
gibt's auch nicht mehr die Firma, so wie AOL ja auch jetzt langsam verschwindet.
Die waren früher mal ganz groß, gell?
Ja, die waren alle mal ganz groß.
Ja, gut.
Das kann auch Google passieren, will ich hier nochmal anbringen. Ja. Oder die Firma, die wir ja nicht nennen wollten, weil sie jetzt!
Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir uns aber anstrengen hier in unserer Sendung. Unsere
Downloadzahlen gleich eher runtergehen.
Damit wir hier ankommen gegen den Messias.
Ach, Da haben wir doch kein Problem mit. Nö. Wir haben doch die besseren Themen.
Richtig.
Wo waren wir gerade?
Apropos.
Wir waren bei HTML5 Videos.
Immer noch HTML5
Videos. Vergleich mit Bildformaten.
Ja.
Ja.
Ja, aber PNG hat sich jetzt auch durchgesetzt.
Ja.
Also gegen GIF.
Aber auch nur, weil es technisch besser ist.
Ja.
Ja, okay. Egal. Fangen wir nicht wieder an.
Also, ja.
Nur manchmal, okay?
Ja. Okay.
Also ist, GIF ist, glaube ich, bei wenigen Farben.
Richtig, ist immer noch viel, viel kleiner als PNG.
Okay.
Genau, aber sobald du mehr Farben brauchst.
Ja.
Und GIF ist mittlerweile, das sind die Patentrechte abgelaufen, deshalb ist das jetzt auch kein Problem mehr.
Ja, bei MP3 laufen sie bald auch ab.
Ja.
Das ist wann? Übernächstes Jahr? Oder so? Also lange ist es auch nicht mehr her, dann ist MP3 auch frei. Komischerweise hat sich Ogg auch nicht überall durchgesetzt, obwohl es in Spielen und so, die benutzen alle nur noch Ogg und irgendwie MP3-Player, die unterstützen es immer noch nicht alle. Auch sehr komisch.
Da gibt's auch technische Gründe dafür. Ich habe das vor einer Weile, gab es da mal irgendwie so einen Kommentar dazu im Linux-Magazin oder so war das, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich, weil es keiner als FPGA, als richtigen Chip-Hardware
zum einen das, zum einen muss man es halt eben als in Software momentan.
Ja, aber das ist lösen. Ja, das kann man ja lösen. Da sagt man mal, ja. Liebe asiatische Chip-Hersteller, wir hätten das gerne.
Gieß das doch mal bitte.
Dann machen die das auch. Ich nehme so und so viele Millionen Stück davon. Genau. Mach das doch mal bitte.
Das ist dann auch die fehlende Zutat.
Also das ist immer so, wenn man sich nicht hinstellt und sagt, wir machen das jetzt mal, dann wird das auch nichts.
Zum anderen gibt es, glaube ich, trotzdem noch Probleme in Sachen, das performant hinzukriegen. Also ich merke das auch bei meinem Player, wenn ich viel Ogg abspiele, dann hält der Akku einfach nicht so lang.
Ja, weil er zurzeit wahrscheinlich in Software macht. Ja, weil er es in Software macht.
Ja, so tief stecke ich da nicht drin. Ich würde jetzt mal vermuten, er macht es nicht rein in Software, weil dann würde die Kiste ganz, also so ziemlich in die Knie gehen, vermute ich mal. Weil so performant ist die Hardware nicht von dem Teil. Aber
dann ist es halt schlecht implementiert. Das Ding ist ja auch schon ewig alt, was du damit da rumschleppst, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Nicht?
Ein Jahr oder so, höchstens.
Aber es hat nur 512 MB RAM, oder wie?
Gar nicht.
Nee. Hast du nicht gesagt, das ist so ein ganz kleines?
Nee, die 192 MB interner Speicher waren von meinem Telefon.
Ach so, das ist nicht der MP3-Player.
Nee.
Da gibt es nochmal extra Geräte?
Ja.
Faszinierend.
Das muss ich jetzt nicht kommentieren.
Das ist doch alles eins heutzutage.
Nee.
Und meistens können die Geräte sogar noch telefonieren. Das finde ich dann immer ganz witzig. Dass mein MP3-Player auch telefonieren kann.
Ich hatte letztens einen komischen Ausfall. Ich hatte keine Datenverbindung mehr, überhaupt nicht, aber so telefonieren...
Auf deinem MP3-Player?
Nee, auf dem auf dem Telefon, was theoretisch MP3-Player sein könnte, es aber nicht ist.
Weil es so wenig Speicher hat?
Nee, weil ich kann da Micro-SD-Karten reinstecken, das funktioniert schon, aber es hat keinen Klinkenausgang und überhaupt wollte ich jetzt nicht über mein Telefon...
Hat keinen Klinkenausgang?
Nein, hat's nicht.
Was für ein Ding ist das da?
Ein HTC G1.
Ein G1, okay.
Ja.
Google.
With Google. Steht hinten drauf.
Google Inside. Wir wollten ja nicht über Mobile sprechen.
Ja,
aber
ja der Ingo wollte hier, das unbedingt.
Als ich neulich hier in Dings da war, in Amiland, hatte ein Bekannter von mir, der hat so ein Android mit Android, was hier in Deutschland Milestone heißt.
Ja.
Totale Verwirrung. Gerät. Und der hat es mit sich rumgetragen, hat da ein bisschen rumgespielt, muss ich sagen. Spitzengerät, super Display, super schnell. Was mich total irritiert hat, war, der hat es tatsächlich geschafft, mit, weiß ich nicht, zweimal Mails lesen, irgendwie 20 Minuten Navigation im Auto, bis wir die Uni gefunden hatten, das Ding leer zu machen. Also das Ding war einfach morgens voll und so um 14 Uhr leer.
Hat der Flash abgespielt? lief die Kartenanwendung in einer Flash-Applikation? Ja,
wer weiß. Also gut, das ist jetzt irgendwie etwas...
Das hört sich schon kurz an, ja, das muss ich auch zugeben. Ich weiß nicht, wie diese Kartennavigation, wie die implementiert ist und was die dann an Akku zieht. Ich meine, das wird ja dann auch teilweise irgendwie 3D und Snickers und Street View und...
3D war es nicht, aber es muss natürlich immer das neueste Kartenmaterial runtergeladen werden von Google. Das ist ja bei dieser Navigationslösung im Gegensatz zu der, die jetzt Nokia vorgestellt hat, über was wir jetzt noch nicht sprechen, weil wir nicht über Mobile sprechen. Es ist ja alles in der Cloud, ne? Und deswegen ist natürlich ständige Datenverbindung, das zieht natürlich. Aber nichtsdestotrotz, ja. Also
hört sich kurz an, trotzdem ja.
Das ist echt schlecht. Also ich meine, ein Tag müsste drin sein. Ich will nicht mehr mitten am Tag auch noch mein Handy laden müssen.
Ja. Die Frage im Chat ist gerade, ob es deine Nacktscannerbilder jetzt schon online gibt.
Meine Nacktscannerbilder? Ja. Ja, wir haben sie ja nur irgendwie alle 10 Fingerabdrücke, den Iris-Scan.
Und nackt wollen sie dich nicht sehen?
Ja, wahrscheinlich nur mich nicht. Schon
gut möglich. Achso, wäre es eine Frau gewesen, meinst du, die hätten sie bis auf die Knochen.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, gut. Ja. So viel zu Gleichberechtigung.
Tja.
Ah, aber kann man die Fingerabdrücke irgendwo einsehen oder so? Auch nicht?
Und keine Ahnung, wahrscheinlich auf cia.gov oder so.
Und deinen Laptop durftest du mit reinnehmen, ja, und auch wieder rausnehmen? Ja, da wollte auch
keiner was davon wissen. Also, aber ich habe mich schon darauf eingestellt, irgendwie hier, keine Ahnung, alle wichtigen Daten auch irgendwie auf dem USB-Stick in der Socke oder so. Nein, Quatsch.
Nee, ich hoffe, du hast sie vorher in die Cloud geladen und konntest...
In der Cloud, um sie ganz sicher zu speichern, genau. Meinst du, wo keiner rankommt.
Genau,
wo
total gute, auf Amazon S3.
Genau, wo Datenschutz-Richtlinien gelten und keiner sonst Zugriff hat und auch die Sicherheitslücken auftreten.
Besser als sie gleich der CIA mal zu geben. Die löschen sie vielleicht hinterher und dann hast du sie gar nicht mehr.
Tja. Also. Aber vielleicht sind die ja doof. Da kann man immer drauf bauen bei so Bundesbeamten. Dass sie mit so moderner IT nicht so wirklich umgehen können.
Meinst du, kriegst du dann irgendwo wieder?
Wogegen, wenn es in der Cloud wäre, dann hätten sie jetzt die Chinesen.
Ja. Die haben deine Festplatte schon.
Stimmt.
Dreimal. Ja. Nee, ich glaube einfach, die haben da diesen Apfel gesehen und ach, das kennen wir doch irgendwo her, das lassen wir mal durchgehen. Der tut doch nichts Böses.
Das wäre jetzt lustig gewesen, wenn die das Ding dann gestartet hätten und dann das ist KDE hier, das kenne ich gar nicht.
Ja. Ich glaube, die hätten dich sofort wegverhaftet. Ja. Wenn die das Ding gestartet hätten und da KDE drauf gesehen hätten, hätten die gedacht, du startest hier einen terroristischen Angriff.
Ja, genau. Nee, ich glaube, ich meine, Linux ist ja sowieso Kommunismus.
Ja, genau. Die
deswegen ist es ja...
Sei froh, dass die dein Laptop nicht so genau unter die Lupe genommen haben.
Stimmt. So gesehen.
Tja. Aber die waren wahrscheinlich auch nur von Apple geblendet, haben dieses Logo gesehen und gedacht, ach, wieder so ein Jünger.
Wieder so ein Jünger,
Lassen wir den mal rein.
Tja. Vielleicht haben sie auch neben meinem Apple-Logo gleich hier meinen neuen tollen OpenPC-Aufkleber gesehen.
Ach, ich habe mich schon gewundert, was das ist.
Aber ja, nicht wahr? Ich habe nämlich heute aus der Druckerei, ja okay, das kam jetzt zu spät für Amerika, aber die Aufkleber abgeholt, die jetzt demnächst auf den Geräten draufkleben werden. Auf den zwei, die ich verkaufen werde.
Auf den zwei Stück. Du meinst, du verkaufst uns beiden jeweils einen.
Ja. Ich bin, das ist sehr gespannt, was da draus wird.
Jeder, erzähl doch nochmal, was das so alles ist.
Ja, also die Idee ist ja...
OpenPC.
OpenPC, ja, was das ist. Die Idee ist... Einen PC zu bauen.
Ein Baukastensystem, der User kriegt alle Einzelteile und darf ihn selber zusammenbauen. Und das Betriebssystem auch noch selber draufstehen.
Genau, so Fisher Price.
OpenPC. Genau. Sehr gutes Projekt, kommen wir zu einem anderen Thema.
Genau. Wir liefern ihnen 5 Milliarden Bits mit, die müssen wir nur richtig zusammensetzen.
Genau. Ja.
So ist das.
Nein, also tippen Sie hier die 1 und 0 ab.
Ja, genau. So als Strickmuster.
Ach ja. Es gibt ein lauffähiges Programm. Schön.
Genau. Gut.
Der OpenPC.
Der OpenPC, genau. Nächstes Thema.
Ja. Wie war es in Florida?
Nee. In Florida. War ich gar nicht.
In anderer Seite auf dem Kontinent.
In Southern California.
Ja, sag ich doch.
Ja, da war es echt.
Das war das mit den Tornados.
Boah, hey. Also, also lustig war, dass sich echt alle Leute entschuldigt haben bei uns, dass sie jetzt ausgerechnet in dieser Woche jetzt dort waren, das was jetzt die schlechteste Woche des ganzen Jahres war. Weil es hat echt geregnet.
Haben sich für das Wetter entschuldigt.
Ja, die haben sich alle für das Wetter entschuldigt.
Das finde ich interessant.
Alle so, ja, hier zum ersten Mal in Kalifornien, ja, nee, doch schon öfter, aber noch nicht hier im Süden. Ah, okay, erstmal San Diego, okay, ja, super. Und, oh, Entschuldigung, dass es regnet. Also normal ist es viel schöner hier. Das ist echt.
Okay.
Und das Interessante war ja, natürlich hat es geregnet und es hat jetzt aber ja, an einem Tag hat es schon ein bisschen kräftiger geregnet, aber jetzt so, wie es in Deutschland schon öfters regnet eigentlich, so ziemlich oft eigentlich. Nur, dass sie da überhaupt nicht drauf vorbereitet sind. Deswegen stand halt sofort so einen halben Meter Wasser auf der Straße.
Wow.
Also so richtig hier mit, dass das Auto fast nicht mehr durchgekommen wäre, war echt ein Erlebnis. Und diese Unterkunft, dieses Hostel, wo wir da waren, das war auch total lustig. Überall reingeregnet, so überall standen die Töpfe rum, ständig irgendwie hier.
Das ist ja fast wie an der HDM.
Ich weiß nicht.
Das war ein Insider.
Sorry, das weißt du nicht, aber wenn es hier regnet, ja, stehen hier auch lauter Töpfe.
Tatsächlich.
Es gab mal so YouTube-Videos, wo sie dann so große Tonnen so in die Gänge gestellt haben, weil sie hier so wirklich so wasserfallartig die Treppen runtergekommen
ist. Ja. Ja. Aber was ein Unterschied wahrscheinlich zur HDM ist, dass da hat er eben nicht sofort tagelang der Strom ausfällt und das Internet.
Nee, das
war dann schon so.
Nee, die hatten sogar noch Internet, um die Videos zu streamen, wie es reinregnet.
Ja. Also ja, war echt ein
Erlebnis. Also du meinst, du kamst aus der dritten Welt?
Ein bisschen, ja.
Also kaputte Häuser, es regnet überall rein, es gibt keinen Strom.
Ja, ständig so Zisch, Funk, oh, jetzt hier auch wieder keinen Strom. Ah, werfen wir doch mal ein Kabel rüber. Zisch, Funk, hier auch keinen Strom. Dann immer so, man konnte gar nicht so schnell sich in andere WLAN-Hotspots einbuchen, wie die im Reihum wieder ausgefallen sind.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was macht man denn den ganzen Tag ohne Strom und Internet? Tja. In einer gottverlassenen, verregneten Welt.
Genau, weil da gibt es ja sonst auch nicht so viel, außer irgendwie Burgerläden.
Dick wird man auch noch.
Riesenmalls zum Shoppen und.
Die haben noch Strom?
Die haben irgendwie. Ja, stimmt die haben, eigentlich. Wieso hatten die noch Strom?
Die haben ihre Generatoren im Keller, die sie angeworfen haben, ihre Dieselgeneratoren.
Tja. Ja, darum flüchtet man sich bei Zombieangriffen auch immer in die Mall. Das ist doch ganz logisch.
Ja, nee.
Den verstehen wir nicht.
Nee, das ist so ein Pattern, was bei so Zombiefilmen gern. vorkommt. Da flüchten sich immer alle in die Mall und verschanzen sich da und brechen Geschäfte auf. Aber anderes Thema.
Na, um das Thema kurz abzuschließen, sonst war es toll.
Ah. Also abgesehen davon, dass es ein dritte Weltland ist, war es ganz lustig.
Es war echt super.
Was habt ihr denn da überhaupt gemacht? Das haben wir noch gar nicht
geklärt. Ja, genau.
Also ich meine, warum machst du den ganzen Stress, in so ein dritte Weltland zu fliegen, Fingerabdrücke abzugeben und so einen ganzen Schnee, um da schlechtes Wetter zu haben?
Ganzen Tag Burger essen zu müssen.
Das kannst du hier auch machen, ganz ehrlich.
Ich dachte halt, jetzt habe ich genug von Schnee, jetzt will ich mal Regen.
Ja, ja, okay.
Ja, das versteht ja kein Schwein hier, eine Aneinanderreihung von Insidern hier die ganze Zeit. Das ist ja. Nee, okay, vielleicht kurz ernsthaft. Also dieses KDE-Projekt hat ja jedes Jahr so eine Hauptkonferenz, die nennt sich Academy. Die findet im Sommer statt und in Europa in der Regel, weil eben die meisten Leute, die mitentwickeln an KDE, eben aus Europa kommen. Und da hat man sich vor einiger Zeit gedacht, ist doch ein bisschen ungerecht und was ist hier mit diesem Entwicklungsland da hinterm Atlantik? Und da möchten wir da auch mal eine Konferenz machen. Deswegen gibt es jetzt im dritten Jahr jetzt hintereinander auch ein Nordamerika-Event. Und dieses Jahr war es eben in San Diego. Und es ist eben zeitversetzt, halbes Jahr auf zeitversetzt, das heißt im Januar immer. Und da trifft sich dann so die amerikanische oder nordamerikanische KDE-Community.
Was hast du denn da gemacht, wenn sich die nordamerikanische Community da trifft?
Stimmt eigentlich. Ja, ich war da natürlich auch eingeladen und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, dachte ich mir, lange keine Fingerabdrücke mehr abgegeben, gehe ich doch mal darüber.
Die müssen wir mal wieder loswerden. Die
muss ich mal wieder loswerden, genau. Ja.
Genau. Das hättest du hier auch haben können. Hättest du einfach ein Geschäft aufgebrochen, irgendwas Dummes gemacht und...
Stimmt.
Oder ich hätte ja auch so einen Fingerabdrucks-Dingsbums mitbringen. Oder hättest du einen Ausweis bestellt, hast du nicht vorher einen Ausweis bestellt, dann musstest du auch Fingerabdrücke abgeben. Und so, reicht doch. Also da muss man doch nicht gleich noch rüberfliegen.
Stimmt.
Also ich kann ja auch so einen Tinten-Dingsbums bringen und du kannst sie hier auch mal lassen oder so. Ja, hier, guck mal, er hat sogar einen Fingerabdruck-Scanner drin.
Ich habe einen Scanner dabei.
Echt? Im Laptop eingebaut.
Also wenn du die abgeben willst, dann kannst du die gerne.
Habe ich das gewusst halt.
Tja.
Ja. Wir können sie dann auch in der Datenschleuder veröffentlichen, wenn das irgendwie was bringt.
Genau.
Genau.
Gut, also KDE-Camp.
KDE-Camp, ja. Camp KDE, genau. Ja, ich habe da unter anderem eine Präsentation gehalten.
Über OpenPC.
Diesmal nicht über OpenPC, nein. weil die Sache ist ja die, also vielleicht muss man noch mal kurz was zu den Hintergründen noch erzählen. Diese Konferenz geht eine Woche lang. Da sind die ersten drei Tage immer Vortragsprogramm, da präsentieren also verschiedene Leute wichtige neue Dinge aus ihrem Bereich. diskutiert darüber. Dann die restliche Zeit gibt es dann noch so Buff-Sessions. Dann gab es dieses Jahr auch Trainings, das heißt, einen Tag gab es QT-Einführungstraining und den zweiten Tag QT für N900-Programmierung. Ingo, das wäre das für dich gewesen.
Ja.
Dann könntest du mal dein Telefon programmieren.
Ja, dann wüsste ich, wie das geht.
Genau.
Ja, also ich habe ein paar Videos gesehen, wie das mit QT und so schon aussieht.
Ja.
Aber so richtig.
Wo wir wieder bei mobilen Themen
werden. Ah, genau. Ach, verdammt schnell die Kurve kriegen. Okay, dann gab
es. Ich finde es ja großartig.
Ja, genau. Und dann gab es eben noch, hat man sich eben dann noch zusammengesetzt und hat dann seine üblichen Themen miteinander programmiert, gesprochen, diskutiert und KDE-Themen gemacht. Und das war eine super Sache, ich muss echt sagen. Spitzenkonferenz, sehr hohes Niveau. Alle Vorträge waren wirklich interessant. Sehr nette Leute dort. Die Location an der UCSD, also Universität San Diego, war sehr angenehm und hat wirklich super viel Spaß gemacht. Also jede Zeit wieder hin, würde allerdings dann jetzt einen Regenschirm mitnehmen, den hatte ich nicht dabei.
Ein Regenschirm?
Ja.
Ja.
Und irgendwie auch und Pullis und nicht nur T-Shirts.
Und Essen.
Und Essen. Guter Punkt.
Brot.
Guter Punkt.
Und so. Ja,
also speziell,
Bioprodukte.
Sollen wir jetzt eigentlich die ganze Zeit nur über das Essen reden? Nein. Also speziell,
also ich
ja, speziell das Frühstück. Unglaublich. Ja, also da gibt es ja echt so hier frittierte, keine Ahnung, Teigdinger in Fett frittiert, danach noch in Honig gewälzt und danach cool. Noch irgendwie mit Zucker besprüht und
mit Gentechnologie.
Und Gentechnologie und das ist dann irgendwie das Frühstück. Ja, okay. Das wäre einfach nur so ein Stück Brot, wäre echt besser irgendwie. Aber,
ja. Ja, Fazit, nichts essen dort. Macht nur dick.
Macht nur dick, ja.
Ja, also das habe ich schon öfter gehört, dass man sich dringend Essen mitnehmen sollte.
Ja, echt krass.
Wenn man da rüber geht, weil sonst
hat
man da Probleme.
Genau.
So Bioprodukte kennen die nicht und wenn, dann sind die auch genmanipuliert.
Hm. Ja.
Weil das wird ja nicht gekennzeichnet, bei uns wird es ja wenigstens gekennzeichnet, da wird ja wenigstens draufgeschrieben, hey, das ist genmanipuliert, ja.
Stimmt. Aber ganz vielen Dingen steht da jetzt ja Organic drauf bei denen. Organic, das heißt ja sowas wie Bio.
Ja.
Ich finde nur, dass das Wort Organic irgendwie komisch klingt. Das ist so, das klingt so wie, das ist jetzt das Essen, das mal gewachsen ist.
Ja.
Alles andere ist nur Plastik.
Ja, alles andere.
Geil.
Also, es hat mal gelebt.
Das hat mal gelebt, teilweise zumindest.
Das andere haben wir im Labor zusammengemischt. Das ist tatsächlich echt.
Ja.
Cool.
Ja.
Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht sind wir da näher an der Wahrheit, als wir da jetzt...
Schluck.
Ja.
Ihr wisst ja... Oh Mann, ist das wieder echt eine konfuse Sendung heute.
Ja.
Ihr kennt ja den Kunstkäse, oder?
Ja, diesen
Analogkäse.
Ihr heißt Analogkäse?
Ja, Analogkäse. Ja, wir sind hier. Ja. Wir essen nur Digitalkäse.
Digitalkäse. Naja, egal. Okay. Soll ich noch ein bisschen was zu dieser... zu dem Thema der Präsentation erzählen?
Ja. Ja.
Ja. Da, glaube, da können wir auch noch ein bisschen drüber diskutieren. Und zwar habe ich mir gedacht, man müsste doch mal ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich mit diesem ganzen Cloud-Schnickschnack so ist. Also, keine Ahnung, wir verwenden hier Google Wave, hier unser Thema irgendwie hier zusammenzustellen. Wir haben jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, Gmail im Web und wir haben irgendwie... was weiß ich, Google Docs und wir haben irgendwie, alles wandert sozusagen in der Cloud rein, also alles ist nur noch im Browser.
In der Cloud.
Und unsere ganzen tollen Desktop-Anwendungen, was ist eigentlich mit denen? Also brauche ich noch ein E-Mail-Programm? Nö, ist jetzt der Browser. Brauche ich ein Office-Programm? Nö, ist jetzt der Browser. Brauche ich selbst einen Instant Messenger? Brauche ich das noch? Nö, ist jetzt auch im Browser. Brauche ich noch einen Musikplayer? Brauche ich überhaupt meine MP3s bei mir auf dem Rechner? Nö, da gehe ich einfach auf Last.fm und drücke auf Play, dann habe ich meine Musik. Und was brauche ich dann überhaupt noch? Und das ist so ein ganz interessanter Trend, dass letztendlich immer mehr...
Gruselig, vor allem.
Dass immer mehr von den Clients sozusagen wegwandert in the Cloud. Und jetzt könnte man
das
natürlich
kommt
sagen...
Wieder. Habe ich das Gefühl. Also das hatte man ja ganz früher, so in den Anfangszeiten des Computings hatte man dann ja auch schon hier, ich hatte jetzt ein Terminal und ich hatte ein Mainframe und ich habe da am Terminal getippt, aber das Terminal konnte eigentlich selber nichts.
Richtig,
und irgendwie, jetzt ist halt kein Terminal, sondern jetzt heißt das Ding Browser und ist ein bisschen bunt und es kommt aber wieder.
Genau, so. Aber nur, dass letztendlich diese Mainframes, die waren halt immer so in einer keine Ahnung, an einer Uni oder in einem Unternehmen, da gab es dann so eine große Kiste und die Mitarbeiter hatten ihre Terminals. Aber inzwischen ist es ja so, dass es ja nur ganz wenig Unternehmen, also Google natürlich ganz vorne gibt, die dann quasi den Mainframe für die ganze Welt betreiben. Das ist schon noch ein bisschen krasser, als es früher war. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Chrome OS ist doch GPL, Android ist GPL, Chrome
nicht
ist
GPL,
ja, Apache License, Apache Entschuldigung. 2.0,
ja, aber.
Okay, aber nicht so, okay, ich ersetze GPL durch freie Software.
Ja.
Okay, ist alles freie Software und Firefox ist freie Software und ist doch alles ganz toll. Juhu, Richard Stallman kann sich freuen, weil wir haben gewonnen. Alle Leute verwenden eigentlich den ganzen Tag nur noch GPL-Software. Entschuldigung, freie Software. Ja, das ist natürlich so nur die halbe Wahrheit, weil natürlich da eine immense Abhängigkeit von der Serverkomponente besteht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann müsste doch Google nur ganz ihre Software unter freier Lizenz veröffentlichen. Naja, selbst wenn sie es machen würden, selbst wenn sie jetzt sagen würden, ja, veröffentliche jetzt irgendwie Gmail-Server-Komponente unter freie Software, lass mich kurz, dann wäre damit auch nichts gewonnen, weil, die ganze Software ist vermutlich so groß und mächtig, dass man die nicht einfach mal kurz bei sich hosten kann, die ist eben angepasst an die Bedürfnisse und selbst wenn man es hosten könnte, haben die natürlich durch die Marke, jeder kennt natürlich Google und jeder geht auf die Google Webseiten auch eine gewisse Macht und einen gewissen Login. So dass wir da jetzt eigentlich überhaupt gar nicht von irgendeinem Sieg der freien Software sprechen können. Sondern im Gegenteil, eigentlich dieses ursprüngliche Ziel von Richard Stallman, als er sich Gedanken gemacht hat, damals Anfang der 80er über freie Software, war ja, dass man selbst über das, was auf seinem Rechner läuft, verfügt. Das war ja das Ziel des Ganzen. Das ist eigentlich nicht geglückt. Also es ist zwar jetzt alles freie Software, aber nichts mit freien Daten.
Du hast mir eigentlich schon viel vorweggenommen, was ich vorhin kurz einwerfen wollte. Ja, es ist absolut so. Ich meine, Google könnte heute sagen, hey, wir geben Gmail als Open Source frei. Ich glaube, das könnte
vielleicht zum... Machen Sie das aus PR-Gründen, aber ändern würde es gar nichts.
Nee, es würde wirklich nichts ändern. Okay, man hätte mal so ein bisschen die Gewissheit, was setzen die da wirklich ein? Man könnte sich das technisch angucken und es wäre für viele Leute bestimmt interessant. Ich glaube allerdings nicht, dass es viele Leute geben wird, die in der Lage wären, so ein System zu hosten.
Genau.
Und Punkt B, gibt es dann wahrscheinlich keine Leute, die in der Lage wären, so ein System zu hosten und das irgendwie zu Geld zu machen und das irgendwie zu finanzieren. Ich meine, Google bietet ja einen Haufen Dienste an, die eigentlich, wenn man es so ganz genau nimmt, die kosten ja nichts. Die verdienen ja ihr Geld nicht mit dem Hosten von Anwendungen oder mit sonst irgendwas, sondern die verdienen ihr Geld halt mit Werbung.
Genau.
Und da tun sie halt so viel wie möglich, um die Werbung so bequem wie möglich an die Leute zu bringen.
Ja.
Und
genau. Darüber habe ich dann gesprochen bei der Präsentation. Dann habe ich im Vorfeld eine Umfrage gemacht, wie es eigentlich zu diesem Trend kommt. Also warum eigentlich immer mehr in die Cloud wandert. Und dann danach noch eine zweite Runde, was eigentlich dann die Probleme sind. Und es hat sich herausgestellt, dass es im Wesentlichen drei Gründe gibt, wieso die Leute Cloud Computing toll finden. Das erste ist, man kann mit anderen Menschen interagieren, also dieser Social-Aspekt. Das heißt, man kann eben mit Wave zum Beispiel super einfach kollaborativ an einem Dokument arbeiten. Das geht jetzt mit meinem lokalen Office-Programm jetzt nicht so richtig gut.
Nee, ich muss das per E-Mail schicken, richtig, oder kriege ich es zurück.
Das ist irgendwie doof.
Oh, ja.
Dann der zweite Aspekt ist, ich habe dieses ganze Thema Software installieren, Deployment und so, habe ich kein Problem mehr. Also was für uns vielleicht noch einfach ist, irgendeine Software abzudaten, Firefox abzudaten, ist für andere Leute irgendwie echt ein Problem.
Und wenn
man einfach auf einen Link klickt und man hat einfach und das läuft und man muss sich um nichts kümmern und da kann man nicht irgendwie, keine Ahnung, muss man auch nichts kaufen und muss nicht irgendwie die DVD einlegen und man klickt auf die URL und hat die Applikation. Und der dritte Vorteil, den die meisten genannt haben, ist die Verfügbarkeit der Daten. Das heißt, man hat, keine Ahnung, von seinem Rechner daheim, von seinem Netbook, von seinem Telefon aus, überall Zugriff auf seine Daten. Und da ist nichts mit hin und her kopieren, USB-Stick und so weiter. Das ist total bequem. Und ich kann eben auch sharen. Ich kann sagen, hier die Dateien oder das Dokument sharen mit der und der Person. Das geht es auch nicht, wenn die Daten daheim auf meiner Festplatte liegen. Genau, gleichzeitig gibt es aber natürlich noch die Nachteile. wo im Prinzip alles, was die Leute genannt haben, ist, sie wollen eigentlich ihre Daten unter Kontrolle haben. Das heißt, sie wollen nicht die Daten bei Google hosten. Das ist so ein Problem, was, also das ist ein Thema, das, was alle angesprochen haben. Und da ist eben die Frage, wie geht man das um, so als Free Software Community?
Mhm. Mir würde dazu noch ein vierter Punkt einfallen, warum gehostete Services im Speziellen jetzt von Google so beliebt sind. Mhm. Und zwar, weil sie einfach funktionieren. Ja. Also ich kenne extrem viel Software, also zum Beispiel Datensynchronisation, Adressbuch aktuell halten, diese Geschichte, Groupware im Allgemeinen. Ja. Es gibt viele freie Groupware, aber ich habe noch keine gefunden, die wirklich die Features unterstützen würde, die ich mir wünschen würde. Hm. Und wenn, dann müsste ich mich mal ein Jahr lang im Keller einschließen und sowas selber schreiben. Dazu fällt mir einfach die Zeit und auch irgendwie die Lust.
Genau.
Und im Endeffekt, das, was Google bietet, das ist schon gut. Also die Dienste sind nicht so beliebt, weil sie scheiße sind.
Ja.
Das ist halt auch wieder so ein Punkt. Also da fehlt es halt teilweise dann auch noch an der Qualität der Alternativen, glaube ich.
Ja. Und deswegen war jetzt der Vorschlag, den ich da jetzt gemacht habe, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das Beste aus beiden Welten miteinander zu verbinden. Also kann man nicht eine Möglichkeit finden, wie man einmal Rich Desktop Applikationen, also irgendwie so ein Open Office, hat ja immer noch tausendmal mehr Features wie irgendwie ein Google Docs. Oder mein lokaler Amarok hat eben tausendmal mehr Features wie irgendwie ein LastFM Player. Wie man so eine Rich Desktop-Applikation mit Daten, die ich unter Kontrolle habe, mit den Vorteilen verbinden kann. Das bedeutet Daten sharen, mit anderen Menschen interagieren und einfache Software-Deployment. Und da ist diese Own-Cloud-Idee daraus entstanden. Da, wo wir jetzt als KDE-Projekt in Zukunft auch dran arbeiten möchten. Das heißt, dass man eine Möglichkeit hat, sich einen eigenen kleinen Cloud-Storage-Server zu installieren. Und da seine Daten reinzupacken. Das Ding ist unter RGPL verwendbar, das heißt für Serveranwendungen spezialisierte GPL-Version. Man kann es selber auf seinem Server, auf seinem Desktop, sonst wo installieren, bei seiner Firma und kann eben auf seine Daten von überall drauf zugreifen. Man kann es entweder synken oder online drauf arbeiten und man kann eben auch sagen, dieses Verzeichnis, diese Datei jetzt sharen mit der Person, bekommt diese Person eine Mail, klickt da drauf und hat auch Zugriff auf die Dateien. Das heißt, man kann mit seinen Desktop-Anwendungen arbeiten und trotzdem die Vorteile von einer Cloud-Anwendung.
Und das soll jetzt für die ganze Open-Source-Community sein oder für alle? Oder?
Also von der Architektur her habe ich mir verschiedene Dinge angeschaut und die Kommunikation mit dem Server wird vermutlich einfach nur WebDAV sein, weil das ein Protokoll ist, was irgendwie überall installiert ist, was secure ist, wenn man es mit SSL macht, was durch alle Firewalls durchgeht und was eigentlich ziemlich gut funktioniert für so einen Datenzugriff. Das heißt, das ist jetzt gar keine spezielle KDE-Lösung. Vielleicht werden wir die eine oder andere spezielle Integration haben, was es vielleicht irgendwie unter Windows und unter macOS nicht da ist. Aber im Prinzip soll es von überall aus zugreifbar sein. Man kann dann auch so Dinge machen wie Versionierung der Daten. Das heißt, man kann bei jedem Speichern eine Revision anlegen von der Datei, dass man wieder so ein Undo machen kann. Man kann es automatisch backupen auf ein zweites Device. Man kann es automatisch verschlüsseln. Also man kann eigentlich eine Menge Sachen tun, die man eigentlich machen möchte, wenn man seine Dateien dem Ganzen anvertraut.
Und ja, wie sind da jetzt die nächsten Schritte?
Die erste Version, also ich habe mal so eine Roadmap mal gemacht, die erste Version wird nur ein Basis-WebDAV-Service sein mit einem Web-Interface, das heißt, ich kann genauso auch über das Mobile-Phone oder über, sind wir wieder beim Thema, oder über, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo bin, wo ich nur ein Internet-Terminal habe, genauso drauf zugreifen und das ist eigentlich super einfach, weil es gibt schon so Open-Source-Projekte, die einen WebDAV-Server implementieren.
Ja, das ist jetzt noch nichts Neues.
Richtig, ja. Und wenn man das eben kombiniert mit einem Web-Interface, dann hat man schon mal einen ersten Schritt. Das ist super einfach, braucht man nur zusammenstöpseln, was es schon gibt. Das wäre dann so eine Version 1.0, die in den nächsten 2 Monaten ist sowas machbar. Und dann erweitert man das nach und nach. Dann macht man halt im Backend dann eine Versionierung, ein Backup, Verschlüsselung und so weiter und eine Sharing-Möglichkeit, dass man eben auch auf der Datei draufgehen kann und sagen, die Datei jetzt sharen mit jetzt irgendwie Ingo Und dann bekommt Ingo so einen WebDAV-Link, klickt da drauf und kann ganz genau genauso die Datei editieren, obwohl die jetzt auf meinem persönlichen Cloud-Server zum Beispiel liegt.
Gut, das heißt also, das ist dann im Hintergrund mit Federation und sowas. Also jeder kann seinen eigenen Dienst installieren, aber alle und vertrauen sich irgendwie untereinander. Und
also in erster Linie soll das zukünftig dann einfach so als Paket verfügbar sein, was man dann einfach unter Debian dann irgendwie, keine Ahnung, apt-get install owncloud macht. Und dann habe ich so ein Ding auf meiner Maschine laufen. Und dann kann ich da erstmal meine Dateien reinschmeißen und von überall drauf zugreifen und habe die ganzen Vorteile wie jetzt Versionierung und Backup und sowas und kann dann eben sagen, okay, ich hoste jetzt zum Beispiel in meiner Cloud jetzt hier alles, was mit Radio Tux zu tun hat. Und dann schicke ich euch jetzt einen speziellen Link mit dem entsprechenden, der auf das entsprechende Verzeichnis geht und dann können wir alle zusammen in das Verzeichnis eben schreiben und lesen.
Darf ich mal kurz technisch nachfragen, wie ihr geplant habt, diese Versionierung und so weiter umzusetzen, weil Versionierung ist ja in dem Sinne nichts Neues und da gibt es ja schon Software, die kann da auch mit WebDAV zusammenspielen. Ja. Da würde mir jetzt zum Beispiel mal Subversion oder irgendwie Git oder so einfallen und wenn man die Sachen, dann die sind ja extrem, also gerade Git, ich staune jeden Tag, wie mächtig das ist. Mhm. Und wenn man dann sowas hier schon mal ins Backend mit integrieren könnte, ich glaube, das wäre eine richtig gute Sache.
Das ist genau die Idee. Ja,
genau.
Genau, also bei der Versionierung, da muss man einfach noch schauen, also Git, Subversion oder über eine Lösung über Hardlinks irgendwie.
Ja.
Aber irgendwie eins davon ist die Idee. Also Git kann da natürlich irgendwie schon, kann eigentlich mehr als diese OwnCloud-Lösung. Das Problem ist, Git ist natürlich ersetzen gewisses Know-how, um es bedienen zu können. Also ich kann jetzt aus OpenOffice raus jetzt einfach nur Save machen und dann habe ich dann Git-Commit, das geht nicht. Deswegen würde man das Save eben auf so einen WebDAV-Share machen und der Server macht dann eben den Git-Commit.
Ja. Aber das hört sich durchaus interessant an, muss ich sagen.
Also ich glaube, die Open Exchange Group fertig kann sowas schon. Mhm. Also die hat einen WebDAV mit drin und hat auch Versionierung mit drin.
Ja.
Aber du kannst über die Versionierung natürlich nicht über den WebDAV zugreifen.
Nee, das geht nicht.
Dann müsste ich ja dann wieder ein extra Web-Interface haben, dass ich dann halt einen alten Zustand haben kann. Mhm.
Das ist noch nicht richtig klar. Also mir fallen jetzt zwei Möglichkeiten ein. Entweder ich kann dieses ganze Rollback dann eben nur über das Web-Interface machen oder ich überlege mir dann doch jetzt irgendwie ein spezielles Protokoll zum Server und habe einen Native-Client, der das dann irgendwie kann, was halt ein gewisser Entwicklungsaufwand ist. Bei dem ganzen Thema muss ich vielleicht noch dazu sagen, das Ganze ist als Idee jetzt präsentiert worden. Das heißt, da ist der große Aufruf, dass möglichst viele Leute mitmachen sollen und sich eben auch über die Architektur Gedanken machen sollen und halt entsprechendes Coding und dann muss man einfach ein bisschen probieren, wie es am besten geht. Aber ich denke, wir brauchen irgendeine Lösung für einen persönlichen Cloud Storage. Das heißt, ich möchte meine Daten von überall zugreifbar machen. Ich möchte sie sharen können. Ich möchte irgendwie das alles machen können, was Google kann. Aber ich möchte deswegen noch nicht bei Google speichern. Also ich möchte einfach selber Herr über meine Daten sein, aber trotzdem den Komfort von der Cloud benutzen können. Das ist die Idee dahinter.
Hört sich gut an.
Okay, gibt es eine Webseite, eine Mailingliste? Was mache ich, wenn ich jetzt Interesse habe, da irgendwie mitzumachen?
Da gibt es owncloud.org als Webseite. Das ist ein Wiki. Das heißt, da ist noch relativ leer. Da gibt es nur so eine Brainstorming-Liste und ein paar weitere Seiten, dann hoffentlich demnächst. Das heißt, das Ganze ist noch relativ neu. Aber ich habe schon einige Leute, die sich jetzt schon gemeldet haben, die mitmachen wollen. Und die Mailingliste wird man, wenn ich dazu komme, auch demnächst mal aufsetzen.
Weil das finde ich immer ganz wichtig, eine Mailingliste auf jeden Fall, weil sonst.
Klar, und der IRC-Channel wurde schon angefragt und. Also da muss man natürlich ein bisschen was zusammen suchen an Infrastruktur und dann bin ich mal gespannt, was sich da entwickelt, weil ich persönlich will das für mich allein selbst schon haben.
Okay.
Also es ist einfach eine Sache, da denke ich schon lange drüber nach und ich will das haben.
Also was man jetzt so mit so einem WebDAV irgendwie nicht so machen kann, was ich aber noch gut finde, ist sowas ähnliches wie WeWave. Also es gibt ja da diesen Etherpad, der ist ja jetzt auch frei, der ist jetzt auch GPL, den kann man sich auch selber auf seinem Rechner installieren und benutzen. Da hat jetzt, gibt es glaube ich von der Piratenpartei oder irgendjemand, der
Piratenpad.
Genau, ja. Und Piraten neben steht, nee, die haben jetzt eine eigene Software, einen eigenen Fork davon gemacht, OpenCPad. Auch ganz geil. Die entwickeln das jetzt so ein bisschen weiter und es gibt, glaube ich, auch noch ein paar andere Forks. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Sowas finde ich auch noch gut. Also ich starte einfach, ich kann gleich kollaborativ an einem Dokument zusammenarbeiten. Weil wenn ich das immer nur auf dem Webdav packe, habe ich natürlich das Problem, dass ich da schon immer noch mal einen Medienbruch habe. Ich muss es ja dann immer noch in meinem OpenOffice-Dokument öffnen und sehe nicht, wenn da jemand gleichzeitig am selben Dokument editiert. Und dann lade ich es hoch und dann hat vielleicht gerade jemand anders auch eine Änderung gemacht, genau, und zack, Crash. Genau,
dann gibt es einen Merge-Konflikt und dann habe ich ein Problem mit Binärdaten, die man halt nicht so einfach mergen kann.
Ja, also da finde ich diesen Ansatz auch noch gut, wenn man das irgendwie zusammenbringt. Also ich habe, ich habe dieses Etherpad, OpenCPad, wie auch immer, kann da dann, können alle zusammen editieren, aber gleichzeitig schreibt da auch daraus nochmal, was weiß ich, eine Open-Document-Datei oder so, die ich dann per WebDAV runterladen kann und oder als PDF speichern kann oder so.
Ja.
Weil es reicht ja nicht, nur die Daten irgendwie zusammen zu haben und sie ab und zu mal zu sharen, weil, wie du ja gesagt hast, kollaborativ, da muss man auch gemeinsam dran arbeiten. Und das klappt jetzt hier in der Wave relativ gut. Und ich habe mir dieses Piratenpad, OpenCPad auch mal angeguckt. Das ist auch ganz nett.
Also stimmt natürlich. Also die ultimative Lösung wäre natürlich so eine richtige kollaborative Lösung. Da kann man ja zum Beispiel super viel auch über XMPP machen.
Oh ja.
Das ist eigentlich das.
Da fangen die Augen an zu leuchten.
Das ist das eines meiner Steckenpferde. Das ist eine Spitzensache. Also bin ich ein Riesenfan davon.
Ja.
Ideales Protokoll, um irgendwie Custom-Daten auszutauschen. Und da kann man natürlich solche kollaborativen, ich tippe jetzt gerade eine Zeile so und so, das Wort ein, wunderbar austauschen. Aber das ist natürlich jetzt eine Sache, das erfordert natürlich richtig viele Änderungen an den Applikationen, die muss man erstmal machen. Also wenn man es über Native-Applikationen machen will und nicht über Web. Und das ist natürlich
wo man wieder bei Google Wave
werden. Ja, oder bei Gobby. Das hatten wir ja auch. Die benutzen ja auch XMPP.
Aber das ist also super, aber also ja, eine Herausforderung. Vom einfachen Aufwand her.
Also eigentlich gibt es relativ viel. Es gibt bloß nicht, was alles macht.
Stimmt.
Also man muss das mal irgendwie zusammenfinden. Also sowohl dieses Gobby oder alles, was über XMPP funktioniert, also Jabber, dieses Etherpad kollaborativ zusammenarbeiten und dann daraus nochmal Zeug sharen, Dokumente draus machen irgendwie. Ja, müsste man mal irgendwie alles zusammenbringen.
Genau.
Gut.
Genau.
Aber was mich dann noch interessiert, also klar, ich habe das dann auf meinem eigenen Server, dann kann ich Leute hin einladen, aber gut wäre auch noch irgendwie eine Kommunikation zwischen den ganzen Servern zu haben. Also so ein bisschen IRC-mäßig oder sowas. Jeder kann seinen eigenen IRC aufsetzen, aber ich kann auch mit einem anderen Server sprechen. Also nicht nur OpenID-mäßig, ich logge mich überall ein, sondern tatsächlich, dass die auch irgendwie ihre Daten untereinander austauschen können.
Also welche Daten meinst du jetzt? Login-Daten oder?
Alles.
Also will ich jetzt eigentlich nicht, dass meine privaten Dokumente jetzt irgendwie da hin und her gesynkt werden.
Wenn man das erlaubt.
Ja, genau. Also natürlich nur optional. Also quasi, dass zum Beispiel, dass man sagen kann, oh, ich bin hier auf dem Server, aber ich gebe jetzt diesen Ordner frei und den sieht auch der User XY auf dem Server und dann können sie zusammenarbeiten. Weil sonst musst du dich auf jedem Rechner, auf jedem Server extra einloggen, brauchst dann extra Account, bist da in der Gruppe drin und so wäre es viel schöner. Ich sag, der Ordner ist auch für den Server freigegeben, für die Person dort.
Das ist eine super Idee. Muss man nur tun, also muss es nur bauen. Ja. Ich habe irgendwie, kurz, die Roadmap, die wir jetzt gerade haben, die sieht eigentlich sehr viele kleine Entwicklungsschritte vor. Das heißt, hier knistert es gerade.
Ich bin ans Kabel gekommen.
Dass wir wirklich im Abstand von einigen Wochen oder Monaten immer eine neue Major-Version raushauen, die noch ein paar mehr Features hat. Und wenn man dann irgendwie an einem Punkt gekommen ist, in einem halben Jahr, wo das dann alles schon so implementiert ist oder auch irgendwie in einem Jahr, dann muss man eben schauen, wie geht man weiter. Dann kann man genau solche Features kann man implementieren, wie du gerade gesagt hast, Ingo.
Was ich noch
parallel, wenn sich jemand findet.
Ja. Was ich noch sagen wollte, ich finde Wave nicht umsonst so cool, weil es gerade diese Funktionalität potenziell bieten würde. Also es gibt ja das Wave Federation Protocol, das ist offengelegt, da kann jeder, der lustig ist, seinen Server implementieren. Es gibt, soweit ich weiß, auch schon ein Server-Plugin, mit dem man das sprechen kann. Nur gibt es da außer Google momentan noch niemanden, der sowas hosten könnte. Genau. Oder der sowas hostet, und es gibt halt so diese verfügbare Client-Software noch nicht richtig und so. Ja. Aber prinzipiell wären viele der Sachen, die wir hier besprochen haben, so mit gleichzeitig rumeditieren, über XMPP die Sachen schicken, Zugangskontrolle machen, das nur auf diversen Servern liegen haben und dann anderen von außen Zugriff geben. Das wären schon viele Sachen, die eigentlich Google Wave oder halt das Wave Federation Protocol an sich bieten würde. Also wenn es da mal freie Software dazu gibt und wenn da mal wirklich so eine Bewegung entsteht, wie es heute jetzt schon bei Jabba der Fall ist, dass man da mal zumindest eine Handvoll Server und irgendwie zwei Hände voll Clients zur Auswahl hat, ich glaube, dann wird es auch eine gute Sache
werden. Hört sich gut an. Ja. Ist natürlich die Client-Sache, die macht mir so ein bisschen Sorgen. Also
ja.
Ich meine, schau dir mal an, wie lange es gedauert hat, bis eine vernünftige Office-Suite verfügbar war unter Linux mit OpenOffice, und es ist ja immer noch nur so halb gut.
Ja, und aber
jetzt ein neuer, richtig guter Client entsteht, der eben das Wave-Protokoll spricht, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Also wenn das jemand schreibt, super. Also,
ja, klar. Stimme ich dir zu, das ist bestimmt nichts Triviales, aber ich denke, es wäre sowas, was ich mir jetzt wünschen würde für die nächsten paar Jahre, dass das einmal kommt. Und ich meine, weiß nicht, vielleicht habe ich ja mal Zeit und Muße und vielleicht finden sich auch mal ein paar Leute, dann könnte man das mal vielleicht mit Open Cloud integrieren oder so. Also kann man sich ja alles vorstellen. Oder, genau. Oder Own Cloud. Ja. Oder ja.
Open Cloud war schon weg.
Okay.
Ach, deswegen.
Genau.
Ja, mit den Domains ist immer so.
Ja,
früher hat man seine Projekte benannt und dann die Domain sich besorgt. Jetzt muss man immer erst gucken, ob die Domain frei ist, genau. Und nennt sein Projekt dann so wie die freie Domain.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt, was das der Ende entsteht, weil ich finde, wenn man jetzt einfach nur sagt, naja, ist doch jetzt irgendwie hier Google Wave und irgendwie Gmail und ist doch alles ganz toll und jetzt habe ich nur noch meinen Browser und mache mir keine Gedanken, dann haben wir irgendwie verloren, so als Free Software Community. Dann ist zwar alles irgendwie schön mit Linux-Kernel aber und freie Lizenz vom Client, aber langfristig geben wir doch ganz schön viel ab an große Unternehmen.
Mhm. Ja, also das ist
irgendwie schlecht.
Bin ich auch voll dabei, also ich will meine Daten auch selber behalten. Own Cloud könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber Hauptsache es ist irgendwie meins. Deswegen haben wir jetzt auch einen eigenen, was war das, URL-Shorting-Dienst und wir hosten alles, was geht, selber.
Genau.
Also bloß nicht zu viele Daten weggeben. Aha. Okay. Das sollte nochmal gesagt sein. Dann hoffen wir mal, dass da ein bisschen was draus wird. Also, dass sich da jetzt ein paar Leute melden und dass das nicht versandet, sondern irgendwie nach vorne gebracht wird. Ich meine, gut, Google Wave ist natürlich auch ist GPL, oder? Also zumindest kann man es auch irgendwie selber installieren und sich seinen eigenen Server betreiben. Aber
das, was ich bis jetzt gehört habe, war, dass es gibt dazu einen Plugin für den, wie heißt er denn? OpenFire Server. Mhm. Der steht, glaube ich, unter Apache-Lizenz, wenn mich nicht alles täuscht. Unter welcher Lizenz dieses Plugin steht, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich auch sagen Apache-Lizenz. Okay. Aber ich kann da mal kurz.
Aber es ist natürlich, Wave ist ja auch nicht alles. Also,
nee, klar, ich meine, es ist keine Dokumentenverwaltung und Bilderverwaltung.
Also ich meine, zum Beispiel meine MP3s. Ja, ich bin echt Musikfan und ich habe viele MP3s und ich möchte da gefälligst von überall drauf zugreifen können. Und wie mache ich das heutzutage? Das geht nicht so wirklich. Also da kopiere ich mir mal irgendwas auf mein Netbook, wenn ich irgendwie nach Amerika fahre, aber auch nicht alles. Oder ich verlasse mich auf Online-Zugriff und dann tut es mal wieder nicht, weil ich jetzt irgendwie keine Ahnung, der Hotspot mal wieder nicht tut, weil es Überschwemmungen in San Diego gibt. Und irgendwie ist es doch alles...
Scheint ja öfter zu passieren dort.
Hm. Ja, ne? Und irgendwie kann es auch nicht synken, weil die Festplatte zu klein ist oder ich nur so eine kleine SD-Karte habe oder vom Telefon aus kann ich jetzt gar nicht drauf zugreifen. Und also sowas löst ja irgendwie die Google Wave ja auch nicht. Ich möchte einfach meine Daten unter meiner Kontrolle haben, aber trotzdem so, dass ich von überall drauf zugreifen kann, über Synken oder online oder Web oder wie auch immer.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das große Problem in den nächsten paar Jahren. Ich meine, früher hatte man sich mit mehreren Leuten einen Rechner geteilt. Da hatte man kein Problem, wo die Daten liegen. Heute hat man halt als Einzelperson schon, also keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie schon daheim in einer Wohnung 5 Geräte, die haben eine IP-Adresse.
Genau.
Also,
gut, ich trage dran mit mir rum, die eine IP-Adresse haben.
Ja. Ja, genau.
Ich habe ein Smartphone, ich habe hier ein großes Notebook, dann habe ich meinen Desktop-Rechner, dann habe ich demnächst noch ein Netbook, wenn ich noch ein richtig gutes finden würde. Ja. So, dann fängt es nämlich schon an. Welches Dokument habe ich jetzt wo gerade abgespeichert?
Mhm. Das macht irgendwie keinen Spaß. Und in welcher Version?
Und in welcher Version, genau.
Ja, das stimmt, das ist auch, selbst wenn man da noch im selben Netz hängt, so ein bisschen ein Problem. Ich meine, ich hab das momentan mit irgendwie eigenen Async-Skripten und Unison und hin und her so ein bisschen ab und zu mal synken. Das geht schon irgendwie, aber das möchte ich jetzt, sagen wir mal, so meinen Eltern dazu muten. Sowas.
Ja. Und, gut, ich meine, für deine Eltern würde es, wenn man dann wieder proprietär nimmt, so Dropbox-Blagedöns
natürlich tun. Aber da hat man halt im Endeffekt dann halt wieder das Problem, dass man seine Daten in der Cloud hat.
Und Dropbox ist eine tolle Sache. Außer, dass es kommerziell ist und nicht normale Kontrolle ist.
Aber es gibt...
Und die Daten liegen halt bei Amazon.
Ja.
Gut, ich weiß nicht, wie es bei Unison ist. Es gibt ja noch dieses iFolder von Novell. Ja. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen WebDAV irgendwas. Bin mir gerade nicht sicher.
Aber ich glaube, es wird auch nicht so wirklich weiterentwickelt.
Und Unison ist dann wieder eine andere Lösung. Unison ist im Endeffekt ein bidirektionales Async. Also das synkt einfach lokal irgendwie über SSH und so. Und man gibt da dann die Ordner auf dem einen, auf dem anderen Rechner an. Und er synkt halt nicht nur in eine Richtung, sondern gleichzeitig in beide.
Okay.
Also wenn sich auf Rechner A eine Datei ändert oder auf Rechner B eine andere Datei, dann werden die halt hin und her gesynkt, in jeweils die andere Richtung. Und dann gibt es halt einen Konflikt, wenn sich auf
beiden,
genau, ja, nicht unbedingt gleichzeitig halt seit dem letzten Sync eine Datei auf beiden Rechnern geändert hat, dann gibt es halt einen nächsten Konflikt. Bei
Dropbox so und so.
Ja.
Ja.
Solange das dann irgendwie komisch irgendwie handelt.
Genau, dann muss
er nachfragen. Gut, bei Dropbox schickt das ja, soweit ich das weiß, in regelmäßigen Abständen in die Cloud hoch.
Ja, aber trotzdem kannst du den Zustand haben, dass du in beiden was änderst und dann speichert das doppelt und sagt irgendwie hier Konfliktdatei von Rechner sowieso.
Ja. Ja, so soll es eigentlich sein.
Ja, dann
muss man es einfach nur ganz transparent im Filesystem integriert und ich kann mit meinen ganz normalen Tools weiterarbeiten auf meinem Desktop und habe es eben trotzdem von überall geshared und muss nicht synken oder beziehungsweise synkt automatisch und kann meine USB-Sticks abschaffen und ja, das wäre toll.
Das wäre toll. Ja, gut, das mit dem Synchronisieren und so, das wird sicher noch ein Thema. Gut, OwnCloud. Schauen wir uns mal. Werden wir uns bestimmt nochmal öfter darüber unterhalten und hoffen wir mal, das nimmt ein bisschen Fahrt auf in nächster Zeit. So, jetzt hast du, wir haben ja vorhin schon kurz witzig so ein bisschen drüber geredet, aber so richtig nicht. Du hast hier noch mehr andere Ideen und eine Idee war irgendwie dieses OpenPC. Jetzt kannst du nochmal von vorne anfangen.
Ich dachte, das war schon fertig, das
Thema. Ich weiß auch nicht, was das überhaupt ist.
Braucht man denn sowas?
Braucht man das?
Wenn wir denn jetzt alles in die Cloud packen, brauchen wir denn überhaupt noch einen OpenPC?
Ja, genau. Wir können doch eigentlich alle irgendwie hier Chrome OS benutzen.
Genau. Kaufen uns ein schönes Apple, jetzt habe ich schon wieder gesagt, MacBook Pro
Gedöns. Nee, ein iPad.
Oh, nee. Scheiße, er hat's gesagt.
Raus!
Jetzt wollte ich gerade sagen, wenn ich jetzt sage, wie das Teil heißt, dann schmeißt er mich raus.
Falsche Veranstaltung.
Ja.
Ja, jetzt ist es raus. Nee, weiß ich aber auch noch nicht. Aber egal.
Ja, ich hoffe, ihr sollt ja auch nicht Twitter nebenbei lesen und irgendwelche Webseiten aufmachen hier.
Stimmt.
Ich kann nichts dafür. Die Links kommen auch zu mir.
Ja, aber guck mal.
Push. Ich wollte sie doch gar nicht.
Push-Links.
Ja.
Wir wollten doch den Hörern draußen die Alternativveranstaltung hier bieten.
Ja, stimmt.
Genau.
Und jetzt.
Wir kaufen uns kein iPad.
Kannst du uns erzählen, warum irgendwie OpenPC besser ist als iPad?
Ja, genau.
Mal überlegen.
Gut, dass du über das iPad noch nichts weißt.
Nee, weiß ich auch nicht. Aber kann ich mal kurz nachlesen?
Nein!
Okay, OpenPC, was ist das? Und in Klammer ist Frank wahnsinnig und will tatsächlich ernsthaft irgendwie eine eigene Hardware-Marke starten.
Ja,
nein,
ist der.
Natürlich nicht.
Also du bist schon wahnsinnig, aber nicht in diesem Punkt. Meinst du da?
Ja.
Oder?
Ich habe jetzt irgendwie hier irgendwie auf irgendeinem Newsticker habe ich jetzt auch gelesen als Kommentar, das ist doch nur ein weiterer kommerzieller PC, was soll das überhaupt? Nee, eigentlich nicht. Also erstmal ist das Ganze eigentlich, soll das ein, es ist ein offenes Projekt und nicht irgendwie ein Produkt. Wir haben es jetzt wohl geschafft, jetzt den ersten OpenPC zusammenzustellen, den wir mit einem Hardwarehersteller, der bereit war, so ein Ding zu bauen, wie wir das wollen, mit einer Software, das ist eine OpenSUSE, die eben angepasst ist auf diesen Rechner, und dann noch mit einem dritten Partner, der den Support macht, also Telefon- und E-Mail-Support. Aber nicht nur für die Hardware, das ist ja klar, sondern eben auch für die Software. Das heißt, man kann auch anrufen und sagen, wie kann ich denn mit, keine Ahnung,
mit, wie kann ich mit Amarok Musik abspielen?
Wie kann ich mit Amarok Musik abspielen, genau.
Auch das. MP3? Ja, wie kann ich verschlüsselte DVDs abspielen? Wie kann ich Dateien synchronisieren?
Genau.
Das beantworten die mir alles? Wie kann ich H264 encodieren?
Wie kann ich den Brainfuck-Scheduler auf den Ding laufen lassen?
Ich nehme jetzt mal hier die destruktiven Einwürfe und dann sind wir mal fertig. Und das war die
wir
Idee.
Wir haben nachher noch jemanden, der das alles richtig klärt hier.
Genau. Genau. Der liegt hier rum und,
spielt gerade Drachentöter.
Genau.
Ich denke mal, es interessiert euch
natürlich. Ja, natürlich. Ja, weiter. Bitte.
Genau. Also das ist die Idee, sowas zusammenzustellen. Jetzt gar nicht, um das mal gleich zu relativieren, weil ich jetzt irgendwie groß PC-Verkäufer werden will, natürlich nicht, sondern das Ganze soll eigentlich das Ganze soll so eine Demonstration sein an die Großen, sage ich jetzt mal. Also Dell oder Asus oder Lenovo, da gibt es ja teilweise schon Linux-PCs zu kaufen, die aber irgendwie scheiße sind. Weil erstmal teilweise proprietäre Treiber, also bei Dell zum Beispiel, die haben dann irgendwie ein spezielles Ubuntu mit irgendwelchen komischen proprietären Treibern reingefrickelt, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Ich kann nicht wirklich updaten. Die von Asus mit dem IEEE-PC, die haben sich gedacht, ja, machen wir doch erstmal eine ganz komische Oberfläche oben drauf, die keiner benutzen kann. Hat dann irgendwie keiner haben wollen, haben sie gedacht, ja, Linux ist blöd. Nö, Linux ist nicht blöd, nur ihr seid blöd. Weil er irgendwie hier so einen Murks macht. Und außerdem wird das Ganze von den Herstellern auch so ein bisschen als billige Alternative zu Windows gehandhabt. Man nimmt einfach nur statt dem XP oder Vista Image, nimmt man halt dann das Ubuntu Image und klatscht es dann drauf und dann kauft es dann mal gefälligst die Leute. Und da haben sie einfach meiner Meinung nach irgendwie den Punkt verpasst, weil Free nicht als Free is in Beer, sondern Free is in Freedom. Ne? Das heißt, das Ganze ist eigentlich freie Software im Sinne von, dass wir alle daran mitarbeiten und mithelfen wollen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat tatsächlich sich mal die Mühe gemacht, an Dell einen Patch zu schicken, um ihr komisch konfiguriertes Ubuntu irgendwie besser zu machen. Und ist natürlich das passiert, was man erwartet, nämlich gar nichts. Also ich habe gedacht, so wie ein Kunde möchte an unserem Produkt mitarbeiten, das ist hier nicht vorgesehen. Kunden dürfen nur auf den Kaufknopf klicken und sonst nichts. Und das ist es irgendwie nicht.
Ja, da hat jemand diesen Open-Source-Gedanken so überhaupt nicht verstanden.
Genau.
Also
genau. Nicht nur jemand, eine ganze Firma nicht.
Ja, also viele haben das nicht verstanden, glaube ich. Und wäre es nicht toll, wenn man sozusagen das Ganze in einer, auf Augenhöhe mit dem Hersteller zusammen so ein Gerät entwerfen und bauen könnte. Das heißt, man fragt erstmal den Kunden, was wollt ihr denn überhaupt? Was wollt ihr überhaupt damit machen? Und dann ist die komplette Software nicht nur frei zugänglich, also ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie so ein dieses vorinstallierte Ubuntu-Spezial-Image von Dell irgendwo runterladen kann, ohne Dell zu kaufen, keine Ahnung.
Müssten sie eigentlich.
Ja, aber auf jeden Fall, also, selbst wenn man es runterladen kann, man kann es natürlich selbstverständlich nicht ändern. Also natürlich kann kein Kunde jetzt auf die Idee kommen, irgendwie das Betriebssystem zu verbessern für die nächste Version. Das ist ja gar nicht vorgesehen. Da macht man lieber einen Vertrag mit irgendwie Canonical, damit die das machen. Und das ist irgendwie nicht. Und das ist diese Idee von dem OpenPC, dass es nicht nur komplett auf freie Software und auf freie Treiber setzt und auf Hardware, die eben auch damit läuft, sondern das Ganze ein Community-Projekt ist. Das heißt, wir zusammen, alle zusammen gestalten dieses Ding und bauen das Ding und dann ist es am Ende dann hoffentlich so, wie es die User auch haben wollen, damit es dann einmal auch gekauft wird. Und die Idee ist, dass das Ganze als Demonstration dient für die Großen, damit die eben vielleicht mal sehen, wie so ein Linux-PC eigentlich wirklich funktionieren kann, wie man sich das so vorstellt, wie wir uns das vorstellen. Und ja, da machen wir jetzt gerade Fortschritte. Also wie schon gesagt, gibt es dann jetzt die erste Version demnächst zu bestellen, hoffentlich. Das mit dem Support ist alles schon geklärt und das Betriebssystem-Image ist gerade noch in Arbeit. Das Ganze hat sich ein bisschen verzögert, weil es im Wesentlichen halt dann doch ist, nur ich bin, der irgendwie daran arbeitet. Ich hoffe, dass viel mehr Leute sich noch einbringen und auch noch ein bisschen mitmachen. Ich habe jetzt sehr viel Nachrichten, sehr viele E-Mails und sehr viele von sehr vielen Usern gehört, die jetzt irgendwie Verbesserungsvorschläge haben. Ich hoffe, dass auch genauso viele sich auch melden, die auch mitmachen wollen. Und ja, das nimmt jetzt Form an und ab Februar kann man ihn dann wohl wirklich bestellen, den ersten. Dann schauen wir mal, was dann passiert.
Gut, und ab wann wird er dann auch geliefert? Also ich meine...
Der wird dann auch sofort auch geliefert.
Also du kannst ihn bestellen und vier Tage oder drei Tage später ist er bei mir. Bringst du einen dann mit?
Ja, klar.
Damit wir ihn mal auseinandernehmen können demnächst.
Können wir machen.
Okay, im Chat ist jetzt die Frage aufgetaucht, ob man da dann auch irgendwas anderes drauf installieren kann. Ja, so,
klar, logisch. Wobei...
das ist dann nicht supported.
Ja, das ist dann...
Schwierig. Ich meine, man kann nicht wieder Support für alles bieten.
Wir brauchen so ein Gerät ja nicht. Wir können auch selber irgendwie zu einem Laden gehen und sich irgendwie einen PC zusammenschrauben.
Jedes Teil die, prüfen jedes Teil auf prüfen, Linux.
Ja. Wir können die Linux-Distribution unserer Wahl aus dem Internet runterladen. Wir brauchen auch keinen Support. Wir können dann irgendwie Foren gehen, können das alles schön installieren. Machen wir ja schon seit Jahren und es funktioniert ja auch. Ja. Aber das ist eigentlich nicht, dass wie der Endanwender dann sowas eigentlich haben möchte. Deswegen für den Endanwender soll das Ganze vorkonfiguriert sein und das ist soll dann der OpenPC so bieten.
Okay, sag mal nochmal ein paar technische Details, weil hier gerade alle rumfragen, wie viel Plattenplatz und ob englische Tastatur und wie viel CPU und Memory.
Und kann er Kuchen backen.
Ja, also genau. Kann auf open-pc.com gehen. Da gibt es auch die wichtigsten Daten. Das Ganze ist ein Atom. Basiertes Ding, wobei man sagen muss, dass es der gute Atom ist, also der Dual Core. Also es wird in den Netbooks wird in der Regel dieser Single Core verbaut, der eben dann halt nicht so performant ist. Dann haben wir 3 GB RAM, 160 GB Festplatte, ja, so das Übliche, das ist so einem kompakten Gehäuse drin, trotzdem erweiterbar, das heißt, es gibt noch so einen PCI-Steckplatz, der noch frei ist und man kann auch noch eine Festplatte anbauen und es ist auch ziemlich gut zum Aufschrauben, das Gerät, also es ist auch relativ, denke ich, ganz gut aufrüstbar, ja, wenn man das möchte.
Wie viel müssen sich dann verkaufen, dass ihr da dann in einem halben Jahr eine neue Hardware-Revision rausbringt?
Also es hat jetzt eigentlich da nichts, gar nicht viel damit zu tun. Eine neue Hardware-Revision gibt es dann, wenn sich Leute finden, die das Ganze anpacken. Also ich werde dann eigentlich weiterhin da auch daran arbeiten und auch schauen, dass es dann eine zweite, dritte, vierte, fünfte Version gibt, aber so richtig abheben tut das ganze Projekt natürlich nur dann, wenn noch mehr Leute mitmachen. Und ja.
Da kann man sich auch auf open-pc.com melden.
Genau, da gibt es
auch eine Mailingliste.
Ja, Mailingliste muss ich auch noch schauen.
Also nicht, wie jetzt? Du hast ja gerade gesagt, hier bei dem...
Soll ich dir sagen, was ich schon alles hoste jetzt? Soll ich auch eine Mailingliste hosten?
Ich kann mal Mailinglisten hosten, wenn du
das
bringt.
Ja, das ist ein Wort. Dann ist es abgemacht. Machst du das.
Okay. Ich hätte da auch noch Bedarf. Können wir nachher mal klären. Also, ich könnte da auch noch eine Mailingliste gebrauchen.
Ich habe nämlich gestern auch schon wieder eine eingerichtet. Ja, man sollte nicht hier Ja schreien.
Die Leute beschweren sich immer hier, warum gibt es denn jetzt das nicht hier mit englischer Tastatur? Ja, weil ich noch nicht geschafft habe.
Okay, also ich mache dir eine Mailingliste auf und dafür können die Leute dann Fragen stellen. Müssen wir uns bloß über...
Es gibt ein Wiki, man kann auf wiki.open-pc.com gehen. Und,
aber Wiki ist immer so schwierig. Also,
ja, Wiki ist halt...
Also für Diskussionen eignet sich irgendwie Wiki nicht so.
Genau.
Schon um Informationen zusammenzutragen und sie darzustellen, ja, aber nicht um irgendwie zu diskutieren. Das ist irgendwie blöd.
Genau.
Da braucht man schon IRC oder Wiki.
Genau.
IRC habt ihr. Nee, habt ihr auch nicht.
Nö. Aber kann ich jetzt ja hier irgendwann mal so einen Channel reservieren, wenn ich wüsste, wie das geht.
Ah, okay.
Also, das ist alles hier handgemacht, ne? Nur mal darauf hinweisen. Ne? Das ist alles
handgestrickt.
Hier
handgestrickt
mit der heißen Nadel.
Das ist halt irgendwie, nicht mit der heißen Nadel, aber manchmal bekomme ich so Mails, die sich dann beschweren, so über, ja, warum hat denn das hier das BIOS nicht, keine Ahnung, nicht ein Open Firmware, nee, wie heißt das, ein Open BIOS?
Ja. Nee, das heißt.
Jetzt heißt es neu, wir haben auch ein Interview damit gemacht. Irgendwas mit P, nee, irgendwas mit. Scheiße, wie heißt es? Wir haben ein Interview mit denen gemacht. Gehe ich jetzt mal auf Archiv, radiotux.de und guck mal. Wie heißt es denn?
Moment.
OpenPC, vielleicht ist der Chat ja schneller als du.
EFI? Nee.
Nein. Faxen.
UEFI.
Nein.
Doch nicht.
Nein. Also EFI, ja, EFI ist der BIOS-Nachfolger. Ja. Aber wir wollen wissen, wie.
Ach, Open Firmware.
Wie Open BIOS jetzt heißt.
Ja, Open. Nein. Nee, im Moment Open Firmware war wieder
was anderes. Nein, stimmt. Es heißt anders. Verdammt, mir fällt der Name nicht ein. Wir haben ein Interview mit dem.
EFI sagt jemand.
EFI ist der Nachfolger von BIOS. Aber wir reden doch jetzt über ein freies BIOS.
Stimmt.
Und ein freies BIOS heißt. Wir haben noch ein Interview.
Coreboot,
genau.
Ah, okay.
Gibt es ein Interview, wenn er mal irgendwo nachguckt?
Coreboot.
Ansonsten Archiv, radiotux.de und dort Interviews und dort nach Coreboot gucken. Das ist eine ziemlich lange, glaube ich, eine längere Sache.
Klingt da wie kann so man eine Seefahrerkrankheit.
Coreboot, ja.
Die man bekommt, wenn man.
Ja, genau, da. Gut.
gut. Also ohne das S fallen einem die Zähne nicht aus.
Genau. Okay, gut. Also die Sache ist die, da gibt es hier noch keinen Coreboot-Support, weil ich das noch nicht geschafft habe, irgendwie mein Mateboard selber zu löten und da so ein Coreboot-BIOS aufzumachen, wie auch immer das funktionieren mag. Vielleicht geht es auch mit diesem vorhandenen ASRock-Mainboard, dass man so ein Coreboot da drauf flashen kann, gut möglich. Aber wenn jemand da Interesse daran habt, bitte melden, rausfinden, wie es geht und dann machen wir das. Also das ist irgendwie hier...
Es ist ein Community-Projekt.
Es ist ein Community-Projekt und die Idee ist, dass wir alle zusammen sozusagen hier den Dells mal zeigen können, wie es richtig geht. Und ich schaffe das nicht allein.
Halte ich durchaus für sinnvoll.
Ja.
Wäre cool, wenn es... Also da gibt es momentan nur so, das sieht so Nettop-mäßig aus, genau. Dieses Ding. Das ist dann praktisch nur so ein für einen Schreibtisch.
Genau.
Habt ihr da, oder hast du besser gesagt, irgendwie für die Zukunft vielleicht auch mal geplant, sowas in Netbook oder Notebook-Form
zu bringen? Genau. Ja, wir alle wollen ein Netbook haben.
Also ja.
Du zum Beispiel, ich.
Ja.
Und
ja.
Es gibt einfach nicht unser Netbook.
Ja, und es sollte halt vor allem cool und frei und es sollte Linux gut drauf laufen. Ah,
und
das ist halt, das ist
3G
auch so ein Ding.
Drin und klein und nicht spiegelnd und lange Akkulaufzeit mit Linux drauf.
Also die Sache ist halt, das ist genau dasselbe. Ne? Ja. Ich kenne hier netterweise jemanden, der uns hier diesen Rechner jetzt hier so zusammenschraubt, wie wir das haben wollen. Ich kenne aber niemanden, der uns ein Custom Netbook baut.
Ich glaube, das ist so ein Problem.
Zumindest nicht, wenn ich nicht garantiere, x-tausend abzunehmen.
Also ich nehme eins.
Was ich leider nicht kann, weil irgendwie...
Wir hätten schon mal zwei.
Das ist hier irgendwie alles...
Du nimmst auch eins, wir sind drei. Also drei nehmen wir schon mal.
Das ist ja alles hier privat finanziert und da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, nach Taiwan zu fahren und irgendwie den dann großen Netbook-Deal mit denen zu machen. Aber wenn jemand kennt... Ne?
Wenn jemand jemanden kennt.
Idee hat, wie man sowas machen könnte, ohne dass ich oder jemand anderes jetzt irgendwie hier
oder wenn jemand
große,
ein paar Millionen
große Schulden
übrig hat.
Machen muss. Genau.
Oder wenn jemand Mark Shuttleworth kennt.
Genau.
Den kann ich kann den ja mal kurz hier einspielen. Ich kenne den nämlich.
Ja. Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Ja, den habe ich in Stuttgart getroffen.
Ach was.
Schon lange her.
Ja, ich habe mit Mark Shuttleworth auch schon gesprochen, letztes Jahr in Gran Canaria, über OpenPC. Und er hat gesagt, coole Sache, aber ich muss jetzt weg.
Ich kenne jemanden, der redet so.
Nehm ernst.
Das?
So, so war das.
Ja. Echt?
Ja.
Coole Sache, aber ich
coole
muss jetzt
OpenPC, sagen. Coole OpenPC, super, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr.
Ah, schade.
Okay. Ja, nee, also das ist halt, ja. Also,
ja gut, aber so ist der, glaube ich, auch. Der springt immer von A nach B und hier, ich musste mir den auch damals mehrfach hinzerren, bis er mir dann endlich mal ein Interview gegeben hat. Wir hatten einen Termin ausgemacht, er kam nicht und dann,
Ja, wenigstens wollte er dein Radio nicht dumm benennen. Ja.
Das ist auch wieder ein Insider,
ja. Gut, die Geschichte kann man vielleicht kurz mal erzählen, dass Richard Stallman Radio Tux umbenennen wollte.
Ja. Er hat Radio GNU Tux draus gemacht.
Jetzt echt?
Ja, jetzt echt. Er wollte es doch
Free Software Radio nennen oder so.
Keine Ahnung. Also er wollte partout nicht sagen, hallo, hier ist Richard Solomon und ihr hört Radio Tux. Wollte er partout nicht sagen. Echt? Weil Tux ist ja Linux und Linux ist ja böse.
Ich habe ja letzte Woche auch eine persönliche E-Mail von Richard Stallman bekommen.
Eine persönliche E-Mail?
Eine persönliche E-Mail.
Ja, genau. Und? Hallo Frank.
Hallo Frank.
Genau.
Und das haben viele Leute gekriegt.
Nein, das habe nur ich bekommen.
Oh,
was schon? Er hat sich dann nämlich beschwert, da ist nämlich auf gnomelook.org, einer von meinen Webseiten, hat einer ein Wallpaper hochgeladen.
Und da war er
drauf. Da war er drauf und daneben stand The Father of Linux. Und dann hat er mir in einer zweiseitigen E-Mail erklärt, die Wurzeln des GNU-Projekts, die Wurzeln von Linux und dass Linux der Kernel ist und GNU nicht Linux natürlich. Und überhaupt und dass er nicht der Vater von Linux ist.
Und das gerne weg hätte.
Und das so, gerne weg hätte.
Jetzt streicht es einfach durch und schreibt Tottelbär drunter.
Also er hätte auch einfach sagen können, er hätte gerne das Wallpaper weg.
Ja, hat er gesagt.
Ja, also ohne diese Erklärung.
Ja, weil, was weiß ich, also...
Ich
habe mich dann kurz geirrt gefühlt und mir dann gedacht,
Okay.
Ja.
Also.
Ja, ich glaube, der ist allgemein so persönlich ein bisschen schwierig.
Ich finde das schon super, das ist schon alles toll, was der gemacht hat, aber.
Keine Frage,
ja, wie gesagt, aber
auch er ist menschlich halt ein bisschen komisch.
Ja. Das meinst du. Also.
Ich bin auch nicht richtig klar mit ihm gekommen.
Er hat ja auch irgendwie hier letztes Jahr Gran Canaria Desktop Summit, also diese Gnome und KDE-Konferenz zusammen. Gran Canaria, hatten wir auch Richard hier als Keynote-Redner, ja. Und da gab es einmal diesen Zwischenfall hier mit diesen Emacs Virgins, ja, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen.
Nee.
Was?
Habt ihr nicht mitbekommen?
Nee. Emacs.
Virgins. Virgins.
Was ist
Jungfrauen,
das?
Jungfrauen, Virgins.
Ja, was Virgin
ja,
ist?
Ja, er hat da irgendwie einen komischen, ich bekomme es nicht mehr richtig zusammen, irgendwie Witz gemacht.
Dass er hat sich über Leute beschwert, die noch nie Emacs benutzt haben,
ja,
oder?
Ja, Frauen.
Ah, Frauen.
Jungfrauen. Jungfrauen, die nicht Emacs benutzen können. Darüber hat er einen Witz gemacht. Hm. Und das kam nicht so gut an. Fand ich
irgendwie grenzwertig.
Richtig, ich fand ihn viele grenzwertig. Naja.
Ja,
außerdem fand ich noch lustig, dass er ja anscheinend, er weigert sich ja in Hotels zu wohnen. Deswegen hat er sich bei einem unserer KDE-Hacker, die aus Gran Canaria kommen, einquartiert auf der Couch. Hm. Oh.
Aber duschen tut er sich.
Das hab ich jetzt nicht nachgefragt.
Okay, gut.
Egal.
Wissen wir nicht, machen wir keine Aussage drüber. Nee, schon komischer Mensch. Also super Projekte, komischer Mensch leider.
Irgendwie.
Er könnte so sympathisch sein.
Ja.
Dann haben wir, weil wir ja gerade beim OpenPC sind... Und wir haben hier wir haben heute was zu verlosen. Also für alle, die es jetzt bis jetzt durchgehalten haben und noch nicht den Apple-Jüngern hier auf die dunkle Seite der Macht übergetreten sind und so, die können heute was gewinnen. Und zwar ein Buch Linux 2010 vom Edison Wesley Verlag, von Michael Kofler geschrieben. Den kennt vielleicht der ein oder andere, der schreibt ziemlich viele Bücher, ist glaube ich auch mal vom Linux-Magazin oder so als einer der einflussreichsten Linux-Leute gewählt worden.
Weil ja, so ich glaube halt, der schreibt jedes Jahr so ein Buch. Also es wird immer wieder aktualisiert.
Genau. Ja, genau. Das wird immer wieder aktualisiert. Das ist jetzt die 9. überarbeitete und erweiterte Auflage, die hier in dieser Linux-Art rausgekommen ist. Aber er schreibt auch noch viele, viele andere Bücher. Gibt zum Beispiel auch ein ganzes Ubuntu-Buch nur von ihm. Oh, hier ist sogar ein
Poster
drin, ja, genau. Wallpaper, wo die wichtigsten Linux-Kommandos drauf sind. Das ist doch cool. Das habt ihr gar nicht gesehen. Ihr habt euch doch das vorhin angeguckt. Ihr könnt jetzt sagen, was hier drin steht, oder?
Ich sag's mal so: Jedes Stichwort, was ich im Frank genannt habe, war ungefähr nach 2 Sekunden klar, ja, es ist drin.
Ja. Gut, was hast du ihm so genannt?
Das ging von irgendwie, keine Ahnung, E-Mail-Clients bis zu über Emacs-Benutzung, über Konfiguration von Webservern,
RAID-Level,
bis LVM, zu Konfiguration von Firewalls, da ist eigentlich genau. So
Digitalkamera, Scanner.
Wie funktioniert eigentlich ADSL?
Ja, und wie richte ich mir meinen Drucker Emacs, mit CAPS ein und
Bash,
so?
Shell, RPM, YAM, Zipper, Mono, Java, Grip, ja. SSH, Samba, DHCP, ADSL, UMTS.
Alles.
Alles.
Ja, das ist ziemlich vollständig. Wahrscheinlich dann nur so.
Das Buch ist 1200 irgendwas Seiten lang. Mhm. Es hat mehrere CDs neben diesem tollen Wallpaper. Es hat Ubuntu 9.10 in 32-Bit und es hat OpenSUSE, glaube ich, noch ne, dabei. Mhm. OpenSUSE 11.2 in 32 und 64-Bit.
Und es erklärt den Porn-Modus.
Genau.
Den wir letzte Woche auch hatten. Den Porn, oder vorletzte? Oder wann hatten
wir? Das war letzte Woche.
OpenOffice wird auch erklärt, Impress, alles Mögliche. Also eigentlich alles, was man jemals über Linux wissen wollte. Naja, zumindestens auf der Einsteigerebene wird.
Man könnte jetzt auch sagen, alles, was man schon über Linux weiß, wenn man Linux halt einige Zeit benutzt hat.
Ja.
Ja, aber für Einsteiger halt.
Wobei ich behaupte jetzt mal einfach, da sind noch 1000 Sachen drin, die keiner von uns weiß, weil wir es noch nicht gebraucht haben.
Ja, also gut. Da sind definitiv auch Sachen drin, von denen ich keine Ahnung habe. Zum Beispiel F-Spot. Ich weiß, das ist zur Bildbearbeitung, aber ich habe es noch nie benutzt.
Falsch.
Was? Fotoverwaltung.
Verwaltung, genau.
Ja, aber.
Ja, wahrscheinlich kann man auch rote Augen wegmachen damit, aber das ist keine Bildbearbeitungssoftware.
Aber dieses
Fotomanagement-Software
eigentlich. Aber Digicam. Digicam kann auch richtig gut Fotos bearbeiten. Also
einen Filter drauf machen und.
Was brauche ich mehr? Ich habe ein Bild in RAW.
Ja, das ist ja kein GIMP, deswegen nur. Also, das ist dann schon noch ein bisschen mehr.
Kann das
mehr.
Auch RAW-Bilder entwickeln?
Wie entwickeln?
Weil du gemeint hast, du hast ein Bild in RAW.
Ich habe ein Bild in RAW und will es irgendwie in irgendwas bringen, was ich will es aufhellen, ich will irgendwelche Sachen damit machen. Farben verändern, Weißabgleich.
Genau, sowas meine ich.
Ja, genau. Ob F-Spot das kann, weiß ich nicht. Digicam kann das. Ist hier auch erklärt. Sehe ich gerade. Selbst Dolphin ist erklärt. Und Nautilus. Und Clawsmail. Darüber wollten wir da auch noch. Hat nicht Dirk irgendwas gesagt?
Ja.
Aber du wusstest selber nicht mehr, was dein Problem mit Clawsmail war.
Das habe ich auch schon die letzte Folge oder vor 3-4 Folgen, als ich das mal gesagt habe, dass ich mal Clawsmail ausprobiert habe und das irgendwie nicht gepasst habe. Ich meinte zu dem Zeitpunkt, es wäre die mangelhafte Unterstützung von mehreren Identitäten pro E-Mail-Account gewesen.
Aber das geht.
Ich kann es nicht mehr auswendig sagen. Irgendwas hat mich gestört.
Es ist auf jeden Fall ein sehr guter IMAP-Client, weiß ich noch, aber ich habe es auch nicht lange benutzt. Selbst Google Chrome ist hier drin.
Wuhu.
Conqueror, Aurora und WebKit und Google Chrome. Und böses Flash lese ich auch schon wieder. Also im Endeffekt ist hier wirklich alles drin, was man jemals wissen wollte über Linux. Und wir verlosen 3 von diesen Büchern, und zwar mit originaler Signatur, Unterschrift von Michael Kofler. Mhm. 3 Stück vom Edison Wesley Verlag. Und ich weiß nicht, sollen wir irgendeine Quizfrage stellen? Oder?
Also ich wäre ja für Logos.
Du wärst für Logos?
Ja,
ja, aber dann schließt viele Leute aus.
Ja, aber mit einer Quizfrage auch, das wissen halt nicht alle.
Ja, wenn wir fragen, wann
alle wüssten,
wenn
muss
wo
man nicht fragen.
Ist Richard Stallman der Vater von Linux?
Eine gute Idee.
Ja. Solche Fragestellen zum Beispiel.
Und jeder, der ja sagt, dem schicken wir dann den Richard vorbei.
Persönlich.
Ja.
Was?
Das ist auch cool. Guck mal hier vorne. Nee, der böse Drache ist wahrscheinlich Linux, oder? Und der reicht ihm die Hand, oder wie? Oder was
genau, das sehen natürlich jetzt unsere Hörer wunderbar.
Ist das jetzt ein KDE-Drache?
Nee, es ist kein Konki.
Aber was ist denn dann?
Ein Drache.
Ja, aber
warum
ist der Sinn?
Ja, Linux ist das böse, große, schwere Monster. Und der reicht ihm die Hand, weil er es verstanden hat mit diesem Buch. Vielleicht.
Okay.
Ja.
Gut, also aber ihr könnt uns auf jeden Fall Logos schicken. Ich will ja immer schon ein neues RSS-Podcasting, Twitter-Logo haben, also wenn ihr da kreativ seid.
Und ein Jingle.
Und ja, ich will so viel haben, aber wir müssen ja mal irgendwo anfangen. Ja. Also wer da kreativ ist, schickt uns doch mal was vorbei, so, weiß nicht, 600x600 Pixel oder so. Das können wir uns ja dann selber noch klein rechnen. Alle wichtigen Sachen sind unter archiv.radetux.de/Werbematerial. Da findet man auch die Schriftarten, die wir standardmäßig haben und Logos und Design-Richtlinien und was der Geier, was man so bräuchte für ein solches Logo. Hm. Aber ich finde das gemein für...
Ich hätte gerade einen Einfall. Wir könnten ja sagen, jeder, der irgendwie sich an Radio Tux beteiligt. Also wir könnten ja sagen, schickt uns eine Mail mit Feedback.
Pizza für die Sendung endlich.
Schickt uns Pizza für die Sendung und sagt uns das vorher.
Damit wir zwei Tage vorher nichts essen.
Wir müssen ja wissen, wen wir danken können.
Stimmt.
Weil wenn wir da mal Pizza bekommen haben, dann kann es ja jeder sagen.
Oder.
Guter Punkt. Immer fragen, und was für eine saure Pizza war es denn?
Ja, genau. Das wäre dann natürlich.
Weil man das nicht weiß.
Genau. Wir können dann sagen, wir machen einen Logo-Wettbewerb. Wir brauchen endlich mal jemand, der unser Netzsprecher testet.
Der Chat hat einen Vorschlag. Ja. Ja, der Chat fragt, wir könnten fragen, wer Michael Kofler mit Vornamen heißt.
Wie heißt Peter. Er denn?
Na? Hans. Na? Klaus. Mit zweitem Vornamen vielleicht.
Ja, stimmt.
Wann er Geburtstag hat. Und in welchem Jahr? Und wir könnten auch was ganz Fieses fragen. Wofür ist Tar gut? Wofür ist...
Ach nee, das ist zu einfach.
Genau.
Wozu ist Da gut? Kennt ihr Da?
Es Tar. Denn den besten Witz fand ich ja hier von Star Office.
Ich habe eine Idee. Office? Was macht Tau, wenn man es aufruft mit Tau minus Radio Tux? Ich bin sicher, dass es alle Buchstaben als Optionen gibt.
Bei Tau
bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich glaube, in Groß- und Kleinschreibung.
Ja, genau.
Ich glaube, bei Tau wird mich das passiert? Echt nicht wundern.
Was passiert?
Ja. Okay, also was passiert, wenn man Tau minus Radio Tux aufruft?
Ja, genau.
Gut. Schickt uns die Antwort bis zum Valentinstag. Das ist, glaube ich, der 14.2., oder? Kann das sein?
Das kommt. Sag's nicht, das ist die Quizfrage. Na gut, das kann jeder eintippen.
Ja.
Ja, weiß er nicht.
Ja.
Aber vielleicht via ACDR-Tux.
Er ist schon schlau genug. Der packt gerade eine Festplatte zusammen und schickt's an Richard Stallman.
Nee, jetzt im Ernst.
Das ist das L. Das ist ein großer Error.
Schickt uns eine E-Mail an info@radiotux.de, schreibt irgendwas rein. Ist uns völlig egal. Schickt uns Feedback, macht uns schickt einen Kommentar, schickt die Antwort auf die dämliche Frage, was Tar-Radiotux macht, oder schickt ein Logo oder was auch immer. Ja. Ja, probiert es in Groß- und Kleinschreibung. Das Beste, die lustigste Antwort, die wir kriegen, gewinnt ein Buch. Wir haben drei Bücher zu verlosen. Wenn mehr Antworten eingehen, was wollte ich sagen? Leute, ihr stresst hier. Wenn mehr E-Mails eingehen, als wir Preise haben, nämlich mehr als drei Bücher, dann entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und alle Leute, die bei Radio Tux irgendwie schon länger mitarbeiten oder bei Edison Wesley bzw. Pearson Education mitarbeiten, sind auch ausgeschlossen. Dürfen auch nicht teilnehmen. Wie gesagt, bis zum 14.02. habt ihr Zeit, das zu machen. An info@radiotux.de und dann schicken wir euch eins von diesen Büchern. Nicht zu vergessen, schreibt auf jeden Fall nicht nur die fiktive Lösungsfrage, sondern auch gleich eure Adresse mit. Die Adresse werden wir nur benutzen, wird Edison Wesley nur benutzen, um euch das Buch zukommen zu lassen. Der Linux 2010, ich würde mal sagen, das ist ein richtiger Companion hier mit diesen vielen tausend Seiten. Ideal auf jeden Fall für Einsteiger oder die immer schon mal ein Nachschlagewerk haben wollten zu Sachen. Also ich vermute mal, selbst ich kann da noch draus was lernen. Hier kann man viel draus lernen. Hat sogar so ein tolles Ding in der Mitte, dass man die Seite hier, wie nennt man, Lesezeichen oder so?
Ein Bookmark. ein Lesezeichen.
Ein Bookmark. Hat sogar ein Bookmark drin, einen roten Bookmark, dass man das hier... Also ich würde mir das die nächsten Tage mal noch ein bisschen genauer angucken. Es geht also hier sind auch alle Debian, Fedora, OpenSUSE, Ubuntu, also alle großen Distributionen mit drin vertreten. Und es hat einen Update-Service.
Steht ja auch noch. Die Frage habe ich mir nämlich gerade auch gestellt.
Das Buch, wenn du es lange liegen lässt, updatet sich das automatisch.
Update.
Nein, es gibt hier, also das ganze Jahr über wird es hier Updates zu dem Buch geben. Ja,
auf welchem Weg?
Dann,
Ja, per Internet, wie soll es denn sonst sein?
Ach, und da ist ein Post-it mit einem Smiley drin eingeschweißt.
Genau, wenn du dieses Post-it auf der ersten Seite, was eingeklebt ist.
Ja, nee, aber darum geht es, glaube ich, nicht. Ja, das ist, glaube ich, eher Werbung.
Vielleicht bekommst du da so einen Diff zugemailt.
Genau, das darfst du dann
Seite 7, Wort 13 streichen, dafür einfügen.
Ja. Ich hab über diesen Update-Service was gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen, dummerweise. Wie das funktioniert. Also da kann man auf jeden Fall auf irgendeine Webseite gehen und kriegt dann halt Updates zu dem Buch. Und das gilt ein Jahr. Online-Updates. Zusätzlich werde ich jede Auflage ein Jahr lang durch Online-Updates pflegen. Zu jeder neuen Version von Debian, Fedora, OpenSUSE und Ubuntu, die bis Ende 2010 erscheinen, wird es innerhalb weniger Wochen ein kostenloses Update-Kapitel, PDF-Datei auf kofla.info und edison-wesley.de geben. So aktuell war ein Linux-Buch noch nie, sagt der im Vorwort, der Herr Kofla. Also dann wissen wir auch, wie das geht. Das heißt also, das ist nicht, wenn ihr das jetzt kauft oder dann von uns geschonken kriegt.
Was gewinnt. Ist denn geschonken?
Geschonken. Gekrochen.
Okay.
Gewinnt. Ja. Wenn ihr das hier gewinnt oder wenn ihr das euch selber zulegt. Es kostet stolze 49,80 Euro. In Österreich 51,20 Euro. Ist aber, wie gesagt, ein riesendickes Buch. Und mit den Online-Updates sogar den Preis wert, würde ich jetzt mal behaupten. Also als Einsteiger ein richtiges Werk, was man sich so in den Schrank stellt und immer rausholt, wenn man Hilfe braucht und keine Lust hat, zu Google zu gehen. Ist ja immer auch schwierig, dann da die Informationen rauszufinden, die man dann so braucht. Das ist in so einem Buch, was schön aufgearbeitet ist, vielleicht leichter. Aber Frank, du hattest schon gesagt, du liest keine Bücher, oder wie war das?
Ich habe das gerade schon relativiert.
Ja, er liest doch Bücher.
Ich lese irgendwie, keine Ahnung, Bücher zur Unterhaltung. Ich lese auch Fachbücher, aber ich lese eigentlich keine Bücher über Kommandozeilentools für Linux, weil da nehme ich irgendwie Manpage oder Google, weiß nicht.
Ja, das sind ja hier nicht Kommandozeilentools, das sind ja auch GUI.
GUI-Tools lese ich auch selten Bücher drüber. Aber naja, egal.
Aber wenn du schon immer wissen wolltest, wie du Digicam benutzt, dann.
Ja.
Oder OpenOffice oder GNOME. Oder der Linux-Schnelleinstieg, Linux starten und beenden.
Stimmt.
Shutdown-H now. Halt.
Ja.
Schön. Ja, das ist.
Aber es ist bestimmt für Leute, die irgendwie neu in Linux mit Linux zu tun haben, so als General, also so als Überblick über alles eine gute Sache, glaube ich.
Ja.
Die Details kann man immer noch googeln.
Genau.
Ja, auch für Leute, die ihre Netzwerkkarte nicht zum Laufen bekommen.
Stimmt, oder deren Browser.
Die kaufen sich dann den OpenPC und kaufen sich dieses Buch hier.
Genau.
Und sind dann gewappnet fürs Leben.
So sieht's aus.
Wunderbar.
Das ist unsere heutige Message. Gut, also der Linux 2010 Companion von Michael Kofler. Ja, schönes Buch. Schönes, dickes Buch. Stelle ich mir in den Schrank, gucke ich vielleicht ab und zu mal rein. Also vielen Dank nochmal an Edison Wesley, die uns das zur Verfügung stellen. Wie gesagt, das ist unterschrieben von dem Herrn Kofler. Alle drei Exemplare, die wir hier verlosen. Vielleicht wird er ja nochmal noch berühmter und dann kann man es teuer verkaufen oder so. Ich gebe auch ab und zu mal so Autogramme und sage dann immer, hey, wenn ich mal berühmt bin, ne, dann...
Tja, dann werdet ihr das sehen.
Dann ist das richtig viel Geld wert.
Ach, ich weiß nicht, lässt sich mit Autogrammen noch Geld verdienen?
Ja, oder wenn du einen spektakulären Tod hast. Also wenn du ein Autogramm von Michael Jackson hast, dann kannst du es schon für einige hundert Euro verkaufen.
Ja, möchte man das? Also, naja. Aber hey, der Ingo hat jetzt 500 Follower.
Stimmt.
Ja, ich hatte, der wird jetzt ganz bald
berühmt. Ich hatte vorhin schon mal ganz kurz 501 und jetzt habe ich schon wieder nur noch 500. Schlief.
Ich glaube, das geht wieder runter.
twitter.com/radiotux.
Ja,
gibt es immer den neuesten Scheiß.
Den neuesten Scheiß. Rund um Mobile. Ach nee, das machen wir ja nicht mehr.
Warum eigentlich?
Weil ich finde es gut.
Dafür haben wir jetzt unsere Extrasendung, die eventuell
die reicht nicht.
Die reicht nicht.
Nee.
Aber ja, eigentlich müssten wir hier noch viel mehr, viel länger, viel größere Sendungen machen.
Oder twitter.com/flydi, ist das richtig?
Nein. Ja, doch,
flydi. Ja. Da gibt es immer den neuesten Scheiß und noch neuesten Android-Scheiß.
Ja.
Ja. Bei mir gibt es den neuesten N900-Scheiß.
Und du wärst der twitter.com/
Das kann man nicht aussprechen.
Ja, F-Karlicek.
F-Karlicek. K-A-R-L-I-T-S-C-H-E-K. Da gibt es den neuesten OpenPC und Own Cloud-Scheiß.
Und KDE-Scheiß.
KDE-Scheiß, ja.
Gut,
so ein Scheiß.
Den gibt es auf jeden Fall. Genau, heute ist, ich habe es noch nicht installiert, KDE SC Software Compilation.
Richtig.
Weil unser Freund hier, der Pleidi, wusste das nicht.
Ja.
Er hat sich an die neue KDE-Sprache noch nicht gewöhnt.
Hör doch öfters mal Radio Tux
an. Ja, wenn du öfter Radio Tux hören würdest, dann hättest du das mitgekriegt.
Ich war doch sogar in der Sendung.
Warst in der Sendung?
Ich war in der Sendung.
Ich glaube, haben wir nicht nochmal extra irgendwann drüber geredet?
Ja, ihr habt mich total niedergemacht.
Kann mich
gut dran erinnern.
Zu Recht.
Und wenn, dann hast du verdient.
Aber, ja, und wenn.
Aber nee, ich wusste ja schon Software Compilation und so, das war mir schon bekannt, aber mit SC, wenn man da nicht täglich mit zu tun hat, dann merkt man sich diese Abkürzung nicht unbedingt immer.
Aber braucht ihr euch gar nicht installieren hier, weil einfach noch anderthalb Wochen warten und dann kommt der richtig gute Scheiß.
Ja, aber vielleicht will den Scheiß ja keiner.
4.4, das rockt ohne Ende.
4.4 am 9. Februar.
Ja, oder 8. Mal schauen.
Vorverlegt.
Ja, das ist... Im Prinzip ist es ja fertig. Das ist nur die Frage mit dem ganzen Packaging und so. Und
genau, da kommt dann noch mehr Social.
Ja, da genau. Da gibt es hier Social Desktop, ganz toll. Und was auch ganz total hier...
Und Nepomuk.
Und auch das ganze Get Hot New Stuff ist total auf neuesten Stand gebracht.
Und integriert und schön und so.
Ja, da kann man jetzt so richtig auf dem Server suchen und man kann...
Auf deinen Servern.
Oder auf anderen auch noch. Also Memo.org macht ja auch mit. Und Forum, machen mit. Und ich habe jetzt auch noch... kann ich da jetzt drüber sprechen? Das ist nicht richtig offiziell. Da gibt es noch so ein anderes Projekt, die machen so Bürosoftware so frei und so. Ich sage jetzt zwar nicht, wer das ist. Da, die machen das.
Oracle?
Nein. Obwohl.
Doch,
ja. Stimmt eigentlich. Ja, die machen da demnächst auch mit und da gibt es ganz tolle Sachen demnächst.
Cool.
Und da kann man jetzt auch direkt aus dem Get Hot New Stuff Dialog kann man jetzt voten und sagen, es ist toll und schlecht und kann Fan werden und kann nach Updates checken.
Ist da dann jetzt auch mehr drin? Also früher war bei Get Hot waren da irgendwie immer nur 10 Sachen drin, waren zwar alle gut bewertet, aber
wir haben früher das alte System, was wir, das ist echt schon viele Jahre her gemacht haben, das hat statische XML-Files generiert und was da halt nicht drin war, war halt nicht da.
Ach, das hat er nie aus dem Internet runtergeladen?
Doch, klar. Aber, ich habe hier aus der Datenbank immer regelmäßig XML-Exporte gemacht. Die wurden dann über die KDE-Miros verteilt und die wurden dann gezogen und Und ich habe dann halt immer mal wieder mehr exportiert oder weniger. Wenn man mehr exportiert, ist dann halt mehr da, aber dafür dauert das Runterladen dann länger. Und es war halt immer doof. Und jetzt hat man eine richtig schöne REST-API auf dem Server, wo man auf alle Daten zugreifen kann. Deswegen kann man auch suchen zum Beispiel. Man kann auch sortieren. Ich will jetzt die neuesten oder das höchst gewotete oder was auch immer haben. Ich kann auch checken, ob alles, was ich in letzter Zeit runtergeladen habe, ob es eine neue Version dafür gibt, Updates. Und Fan werden und voten. Und ich kann auch zum Beispiel jetzt hochladen inzwischen. Das ist ja auch totale Revolution. Das haben wir mit Upload eingebaut. Hm. Also Parley zum Beispiel, der Vokabeltrainer, der unterstützt es bereits. Kann man also direkt hier irgendwie sich so eine Vokabeldatei machen und dann sagen, so, das share ich jetzt mit der Welt, klick und schon haben es alle anderen. Genau, genug Werbung gemacht.
Noch ein bisschen mehr Werbung. Darf ich mal kurz nachfragen, was kann man denn überhaupt über Get New Stuff alles bekommen? Ich als Unwissender weiß das natürlich nicht.
Also, keine Ahnung. Es geht von Dokumenten, Vorlagen für K-Office, über Wallpaper, über Plasmoids, über Plugins für alle möglichen Programme, Wetterdaten, Comic-Daten, Themes, Window Decorations, Icons, Mauszeiger.
Also so alles, mit dem man so seine normale Software-Suite ein bisschen aufpeppen kann.
Alles, was halt so Add-on-Software ist.
Okay.
Genau. Cool. Demnächst machen wir auch noch so eine Kooperation mit dem OpenSUSE Build Service, dass man aber auch ziemlich bequem dann auch Binaries sich runterladen kann.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
Ja, genau. Das cool. ist dann Arbeit.
Im Chat die Frage noch, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, ob Kaffein endlich wieder einen Minimalmodus hat. Kannst du wahrscheinlich nicht beantworten, oder? Weißt du nicht. Du, wir benutzen alle VLC.
Richtig. Kaffein oder wie auch immer man das ausspricht, habe ich eigentlich früher nie nur zum DVB-T
geschaut. Ja, da, genau, ja, dafür habe ich es auch verwendet.
Ich glaube, DVB-T-Viewer, aber seitdem ich kein DVB-T mehr schaue.
Ich habe immer noch ganz viele Leute, die, weil ich mal mir die Frequenzen für Stuttgart rausgesucht habe und die früher in Kaffein nicht drin waren, immer noch ganz viele Leute, die, wenn sie DVB-T und Stuttgart eintippen, irgendwie auf meinen Blog kommen oder auf den Radio Tux-Blog kommen. Ja. Das ist schon faszinierend. Mhm.
Nee, sonst weiß ich gar nicht, für was das Programm gut ist. Also das
ja,
ist
du kannst alles damit machen. Ja, du kannst MP3 abspielen, Ochsen abspielen, Videos abspielen.
Aber man gibt noch mehr Programme, mit denen man alles machen kann.
Ja, ja, da gibt es
VLC
ja viele.
Und KM-Player und kann man auch alles
M-Player
machen. M-Player. Oder Ohne M-Player K. oder Xen oder...
Oder Miro oder such dir was aus.
Oder MPEG 1, 2, 3.
Ja. Da kann aber, glaube ich, nur Audiodateien, oder?
Ja, das war auch mehr ein Witz. Ja. Guck mal, jetzt ein Duell DVDs gucken, ist irgendwie doof.
Xen, ich hab letztens mal wieder.
M-Player. Der normale M-Player. Der hat ja auch kein User-Interface.
Stimmt.
Also so im Normalmodus jedenfalls. Mhm. Ich finde, wenn man die paar, drei, vier Tastaturkürzel mal drauf hat, dann geht es auch.
SM-Player?
SM-Player gibt's auch, ja.
Das klingt schon wieder ein bisschen brutal.
Och, Jungs. Mittwoch sind wir immer albern, deshalb senden wir sonst immer donnerstags.
Ja. Denkst du?
VDR. Ja. Aber Kaffein, weiß ich nicht.
Also ich habe das früher, habe ich es verwendet. Ja, gut, aber halt, weil es halt der Standard in KDE war und halt zum DVB-T gucken.
Genau. M-Player konnte auch ASCII-Video, ja klar, kann es auch immer noch.
Ja, kann's auch
sogar noch. Bunt, richtig. Mit Lipkaka.
SM-Player, Lipkaka. Oh, okay.
Genau. Wenn man nämlich M-Player mit Lipkaka sofort kompiliert, kann er DVDs mit ASCII-Art abspielen in Farbe.
Ja, aber heißt die nicht AA-Lip? Oder heißt die wirklich? Also, ich kenne die unter diese ASCII-Art unter AA-Lip.
Ja, ja, aber Lipkaka, also man schreibt es natürlich selbstverständlich mit C-A-C-A, kann dann farbige ASCII-Art.
Achso, AA ist AA ist nur schwarz-weiß und KK ist bunt.
Richtig. Oh. So ist es.
Oh nee, Leute. Ja. Also,
so viel zum Thema Namensgebung.
Ja, gut. Gut, dass wir damals nicht so drauf waren.
Was macht eigentlich Lipsexy? Das habe ich mich schon immer gefragt. Weiß jemand von euch?
Nee.
Das ist ja eigentlich so eine Gnome-Library.
Ich glaube, die macht irgendwie was mit bunt und blinkt wahrscheinlich.
Okay. Hm. Kommen wir nochmal kurz zurück auf Software Compilation 4.4, die am 9. Februar auskommt. Gibt es da sonst noch was Neues? Nee, weißt du nicht.
Ja, da gibt es also...
Ja, weil ich wollte eigentlich noch auf die Partys hinaus, aber ansonsten auf die Release-Partys. Wir haben im Chat schon die Frage gehabt, ob wir dazu eine Keynote machen. Hier live Keynote. Bei Radio Tux, die wir dann auch kommunizieren können. Wir könnten
Also wir haben, es gibt ja so Release-Events. Ja. Wolltest du darauf raus?
Die, zum Beispiel.
Ja.
Ja, ja. Die Keynote, die KDE Keynote, die wir als Radio Tux dann live im Radio kommentieren und dann, boah, geil, oh, und es heißt sowieso und...
Das wissen wir doch schon alle.
Ja, meine Präsentation hier in San Diego, die hieß ja Keynote.
Die hieß Keynote.
Ja, ja. Aber jetzt diesmal hier, glaube ich, ist nur eher Bier.
Bier und Bier-Note. Für die Leute, die in Stuttgart und Umgebung sind, wird sie diesmal nicht in Stuttgart sein,
richtig.
Sondern
die Leute, die in Karlsruhe in der Umgebung sind oder in Stuttgart, die kommen bitte alle nach Karlsruhe.
Fahren alle nach Karlsruhe, weil wir die letzte Zeit hatten wir es immer hier und das hat die Karlsruhe irgendwie angepasst und deswegen haben sie gesagt, nee, wir wollen nicht immer zu euch kommen, deswegen melden wir uns jetzt mal schnell und machen es selber.
So ist es.
Ja. Genau. Und deswegen waren sie einfach schneller.
Ja, weil ich noch gar nicht weiß, ob ich kommen kann.
Ich auch noch nicht. Wann ist das?
Irgendein Samstag.
Ich glaube nämlich, ich kann nämlich auch nicht.
Weil ich dann, glaube ich, in Berlin noch bin.
Ich bin sonst wo.
Ich kann dir mal überlegen, da...
Aber vielleicht gibt es ja ein Release-Event in Berlin, fällt mir gerade ein. Das ist doch was.
Also ich bin, glaube ich, da auch in Berlin. Ich weiß nicht.
Wieso sind wir immer gleichzeitig in Berlin?
Ja, ich weiß auch nicht. Kann aber auch das Wochenende danach sein, ich weiß es gerade nicht. Die nächsten Wochenenden ist immer was. Und dann ist auch gleich Cebit. Also ich bin hier, bin gerade jedes Wochenende irgendwie unterwegs und eigentlich ist noch viel zu tun. Und die Cebit rückt immer näher. Auch da ist noch einiges zu machen. Da werden nächste Woche wahrscheinlich auch nochmal einige Pressemitteilungen rausgehen.
Ach, übrigens, genau.
Ja.
Für die Leute, die entweder hier live gerade zuhören oder den Podcast in den nächsten 2 Tagen sich anhören. In 2 Tagen ist Ende Call for Papers Linux Tag.
Also am Freitag.
Richtig. 29. kann das sein?
Doch, so ungefähr. Ja, ich habe schon ein Paper eingereicht.
Echt?
Ja. Übers N900.
Echt? Ja, ich also hier auch, lässt sich nicht wieder los, hier Berlin voll super, so hier größtes Linux-Event hier so in Deutschland so des Jahres. In
Europa und so.
Europa, echt?
Ich glaube.
Kann es sein.
Also früher haben sie zumindest immer damit geworben.
Hm. Ist eine echt tolle Sache, kommt alle vorbei und
nettes Community-Event, alle sind da.
Über das, was ihr so wisst und mal gemacht habt, immer einen kleinen Vortrag machen.
Nicht übers N900, den mache ich.
Genau.
Aber Android ist noch frei bestimmt.
Ja.
Oder jedes andere Mobilthema, was wir in letzter Zeit angesprochen haben.
Wenn sich einige Leute finden, die irgendwie Lust darauf haben, könnten wir so eine Boff-Session machen über Cloud zum Beispiel, über OwnCloud.
Das ist aus der Federation.
Hm?
Nix.
Die unqualifizierten Bemerkungen.
Nein, Boff ist immer für mich Star Trek Birth of the Federation, so ein Computerspiel.
Echt? Hm. Kenn ich nicht, kenn ich noch nicht mal.
Ja, siehst du.
Egal.
Ja.
Kommt alle nach Berlin, voll toll.
Kommt alle nach
und
Berlin.
Bier. Genau, das war's.
Apropos, gab es eigentlich in Kalifornien Bier?
Oh ja.
Auch Gutes?
Und Rum, kann ich dir sagen.
Gutes?
Ja, wir haben eine Besichtigung einer Brauerei gemacht.
Die können Bier, aber
das war irgendwie hier
ausgewanderte hier, deutsche Familie oder was?
Bei so Konferenzen gibt es immer so ein Social Event, also beziehungsweise ein Social Day. Also da macht man immer einen Tag so Ausflüge und schaut sich mal an, wo man eigentlich so ist. Wenn man sonst ja immer nur in den Bildschirm reinschaut, könnte man ja sonst wo sein, damit man auch merkt, in welcher Stadt man sich gerade so befindet. Und naja, was machen dann die Nerds so? Klar, Brauereibesichtigung.
Ja, und, das hätten wir in lustig. Deutschland nicht also genug das, davon.
Genau, aber es war echt gut.
Und die können
hatten da so ein, Bier ja, die da. Haben da so ein Bier gehabt, das hieß Arrogant Bastard. Genau.
Okay.
Und so schmeckt es dann auch.
Okay.
Also wenn es irgendwie so 1:3 verdünnt, schmeckt es wie normales Bier. Aber sonst nicht.
Interessant. Naja, gut.
Rum haben sie auch.
Rum haben sie auch, ja.
Aber Rum, ja. Ja, gibt's da viel.
Kann man mischen. Ist dann schon okay. Oh,
kann man mit allem mischen. Vor allem mit Cola.
Mate. Genau.
Ja, Mate zum Beispiel.
Auf was willst du jetzt eigentlich gerade raus?
ich habe keine Ahnung, aber...
Ich verstehe es gerade nicht.
Ich will auf nichts hinaus. Ich unterhalte mich locker mit euch.
Ja, ich habe Alkohol getrunken.
Ja. Und du durftest zurückfliegen, musst es nicht boosten.
Ja. Okay. Oder hast du irgendwelche kompromittierenden Fotos von mir im Internet gefunden?
Ja.
Du willst auf das gerade raus.
Ja. Und die Nacktbilder habe ich auch gefunden.
Oh, Schluck.
Nee, ich habe noch so ein N900-Thema.
Mobile.
Mhm. Ich wollte ja eigentlich nicht mehr Mobile machen, aber.
Erzähl.
Ich habe gelesen, dass es jetzt auch Android auf dem N900 gibt.
Ja.
Ich weiß auch nicht, dass das eine tolle Meldung wert ist, aber also, es ist wohl eine.
Ja, also...
Es ist halt faszinierend, dass man auf einem Rechner mehrere Betriebssysteme booten kann, so kann man auch auf einem Handy mehrere Betriebssysteme booten.
Ja, aber wirklich neu wäre das ja jetzt auch nicht. Also, selbst, also ein Kumpel von mir, der war übrigens auch schon mal hier in der Sendung, der Kai.
Ja.
Und der Kai, der hat auch schon mal mit Basteleien, mit Android auf seinem eigentlich Windows Mobile Smartphone.
Das finde ich gut.
Hat er da auch schon mal rumgespielt und das scheint zu gehen. Also wenn die Hardware das mitmacht und wenn das so irgendwie unterstützt ist, dann scheint es zu laufen. Und
ich meine, das ist ja heutzutage alles ARM, die sind ja alles diese Prozessoren ungefähr. RAM nimmt sich da auch nichts.
Ja.
Also geht jedenfalls.
Ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Ansatz, das mal auszuprobieren und mehr bitte.
Mehr bitte, ja. Vor allem mehr läuft nämlich auch. Nein, es gibt eine Distribution, die nennt sich MER, M-E-R.
Aha.
Echt? Ja, den musste man jetzt kennen, sonst.
Kannte ich nicht, aber
okay. Also es ist eine Maemo-Distribution.
Mhm. Okay.
Die bootet natürlich auch auf dem N900. Haben wir schon zwei.
Könnte man davon ausgehen, dass es auf dem N900 bootet? Also, ja, wenn da eh schon Maemo drauf
läuft. Genau. Und dann habe ich jetzt noch, wann kommt denn jetzt WebOS? Auch aufs N900. Ja,
da guckst du mich an. Ich habe keine Ahnung.
Ja, muss man auch nochmal machen irgendwie.
Ja.
Ja, wir rufen alle. Das ist doch, wir verlosen das Buch für die Leute, die.
Genau, also wenn jemand mal das WebOS jetzt hier aufs N900 portiert, dann kriegt er das Buch und sonst nicht.
Außerdem läuft OpenOffice jetzt auf dem N900.
Ich glaube, meine Meinung zu Office-Produkten ist bekannt.
Meinst du nicht K-Office?
Nein, OpenOffice. K-Office läuft auch, aber ja, OpenOffice auch.
Echt?
Aber ja. OpenOffice sogar schreibend.
Und wie lange und muss man warten, bis es gestartet hat?
Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Also ein Wort fällt mir dazu ein. Warum?
Weil es geht.
Ja, okay. Gute Frage, gute Antwort. Ja, also, okay. Das reicht dann aber auch. Ich glaube, mehr kann man damit. Also es geht. Ja, okay.
Weil's geht. Nein, man kann es auch benutzen. Also, ich meine.
Ja, ich kann meinen Garten auch mit einer Gabel umgraben. Aber wenn, dann würde ich vielleicht doch lieber gerne einen Löffel dazu benutzen.
Okay. Die Gabel ist jetzt irgendwie. Der Löffel ist Android und. Was wäre dann das passende Tool?
Nee. Die Gabel wäre OpenOffice und der Löffel wäre dann vielleicht K-Office.
Ach so.
Aber, weiß nicht. Also Office-Produkte auf Smartphones, ich weiß nicht.
Also Dokumente anzeigen ist schon sinnvoll. Kriegt man ja öfter mal per E-Mail.
Ich eigentlich jetzt seltener. Also wenn, dann eher PDF.
Gut, also
ja, und es da geht. Muss man,
ja, okay. Es geht. Mhm. Dann haben wir noch eine demnächst Veranstaltung an der HDM.
Richtig.
Ja.
Du meinst morgen?
Eben morgen und übermorgen haben wir eine Veranstaltung. Sollen wir erstmal auf morgen eingehen?
Ja, dann machen wir.
Morgen ist die tolle, wohlbekannte Media Night. Da werden die ganzen Studenten so vorstellen, was sie an Projekten dieses Semester gemacht haben. Und da gibt es immer wieder coole Sachen. Werden auch ein paar Freunde von mir hier Projekte vorstellen. Gibt es unter anderem auch das Projekt vom Kai, der hier schon zu Gast war und so über OpenAMI berichtet hat.
Ja, da gab es jetzt ein Release, habe ich gelesen.
Genau. Da gibt es jetzt auch tolle Videos auf Vimeo. Und genau, das, also wer dann mal so Sachen live sehen will und mal mit den Leuten sprechen will, die sich da so ein bisschen engagieren und während die im Studium coole Projekte machen, der soll mal hier an die HDM nach Stuttgart kommen, beziehungsweise Stuttgart-Vaihingen.
Und am Freitag?
Und am Freitag haben wir ebenfalls eine Veranstaltung hier. Und zwar tagt da die, jetzt muss ich nachgucken, weil GTUGN/A. Das ist die Google Technology User Group, wo man jetzt wieder Google böse und so, aber ja, eigentlich, böse. Ist die Google Technology User Group Neckaralb.
Ja.
Und
Neckaralb und Technology in einem Wort. Nee, ich komme von da, ich darf da Witze machen.
Okay. Auf jeden Fall wird das eine coole Sache. Da gibt's ein Freund von mir, wird da unter anderem einen Vortrag über Google Go, was wir hier auch schon ein paar Mal hatten, halten. Und es wird Lightning Talks geben, wo ich auch im Überlegen bin, ob ich da irgendwie mein aktuelles Open Source Projekt, an dem ich arbeite, vorstellen wird. Und also wenn man gerade in der Nähe ist und sich für so Sachen wie Android oder Google Go oder Wave oder sonst irgendwie was interessiert, dann kann man da mal vorbeigucken und sich das anschauen. Das wird wahrscheinlich im kleinen Kreis stattfinden, weil sich diese User Group erst vor ein paar Wochen gegründet hat.
Ja, aber deswegen rufen wir auch nochmal dazu auf, vorbeizukommen und
genau.
Wer da in der Region ist, kann sich dieser und Google-Fanatiker ist der anschließen und so.
Ja, nee, man muss ja kein Google-Fanatiker sein. Also ich bin ja da im Großen und Ganzen auch kritisch, Aber ich finde die Sachen, die sie auch als Open Source freigeben, ganz interessant und kann man sich mal angucken.
Ganz ehrlich, magst du Google?
Kann ich jetzt so...
Bist du auf Facebook ein Google-Fan?
Ich habe keinen Facebook-Account. Und nein...
Aber das ist ein Google-Account. Aha.
Aber wir haben einen Facebook-Account.
Ach so, Entschuldigung, ich habe die Google-Leitung mal wieder...
Nee, habe ich letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. Ihr könnt Fan werden. Ich weiß aber nicht, wer das gerade administriert. Irgendjemand...
Mich brauchst du dabei nicht angucken.
Ja, ich auch nicht. Ich
weiß davon nichts.
Ja, bin ich eigentlich schon ein Fan?
Ach, du bist in Facebook?
Klar.
Und dann kann ich dich ja auch gleich noch zum Admin dort machen, dann kannst du das.
Oh nein, also, bitte nicht.
Also du kannst Fan werden von Radio Tux auf Facebook, glaube ich. Sollte gehen. Sollen wir noch kurz über Yahoo, Standardsuchmaschinen, Ubuntu reden?
Klar.
Ich habe da bevor wir die Sendung begonnen haben, das erste Mal davon gehört, deshalb weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja,
wisst
Ubuntu,
ihr mehr?
Ubuntu wird Standardsuchmaschine. Ne, Quatsch. Yahoo wird Standardsuchmaschine und Ubuntu. Wer bezahlt da wen? Wie wäre das? Canonical kriegt dafür Geld von Yahoo.
Canonical.
Canonical.
Das ist. Wie gesagt, Mittwoch sind wir immer ein bisschen albern.
Du machst Witze, dass ich rumgetrunken habe.
Och Jungs. Ich habe vorletztes Wochenende gab es auch ganz viel rum bei mir.
Ja.
Mojitos sogar.
Oh, ja. Wunderbar. Hast du das Originalrezept aus Kuba mitgebracht?
Ja, genau.
Ah, cool. Wieso war ich da nicht?
Tja.
Naja.
Wir haben immer noch viel Minze da, du kannst da ja mal mitkommen.
Nein, das ist ja nicht wegen der Minze. Ne?
Wir haben auch noch Rum da, so ist nicht.
Ja, oh tatsächlich, ich bin noch nicht Radio Tux-Fan. Klick, jetzt bin ich Fan.
Wie viele Fans haben wir denn? Kannst du uns noch
19.
19 Fans schon?
Jetzt 20.
Jetzt 20. 20 Radio Tux-Fans auf Facebook.
Mhm.
Und die Seite sieht auch einigermaßen nach irgendwas aus, oder ist das eher so ein bisschen...
Nö, da ist halt einfach nur Radio Tux in der Ecke, mit nicht transparentem, nicht freigestelltem Logo.
Das ist ja blöd.
Sieht scheiße aus.
Aber wir haben noch ein transparentes Logo. Also,
nicht hier.
Ja.
Egal.
Wir müssen da nochmal ein paar Admins hinschicken, dann wird das auch noch besser.
Vielleicht aber ganz kurz noch zu dem Thema. Ne?
Ja.
Hier mit,
stimmt, perfekt. Ja. Wir reißen schon wieder weg hier.
Schon wieder total abgeschweift hier. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere weiß, dass ja Google, ja.
Google?
Ja.
Google.
Nee, ich habe nur. Ich habe gerade den Fehler gemacht, in den Chat zu gucken. Mach das bitte nicht.
Echt?
Moment, ja. Ich auch jetzt. Schauen. Erst recht. Hallo, Warnung. Hier mal nicht mit.
Oh nein.
Hier mal nicht mit. Ich kann nur auf den Spatzen schießen. Okay. Nur damit der Stream unter dem Witzniveau vom. Ja, gut.
Ubuntu Bing, die neue Version.
Okay, jetzt zum Thema.
Zum Frank, Thema, ja, genau. Google bezahlt einem ja Geld, wenn man die Google-Suche irgendwo einbindet. Also zum Beispiel bei Firefox, also das komplette Firefox-Projekt, komplette Mozilla Foundation, okay, nicht komplett, aber zu 80, 90%.
Nein, 90 nicht mehr, aber 80 sind
okay, da. 80% ist finanziert dadurch, dass hier in der die Standardsuchmaschine Google ist, im Firefox-Browser. Da kommt also richtig viel Geld rüber. Und da haben sie wahrscheinlich unsere Freunde von Canonical gedacht, das können wir auch. Und
haben sich jemand anders
gesucht? Haben sich jemand gesucht, der zahlt. Wahrscheinlich halt bisher Google nicht bezahlt. Und Yahoo macht das wahrscheinlich dann, beziehungsweise inzwischen ja Microsoft im Hintergrund.
Was?
Ja.
Wie, die sind doch noch nicht eins?
Nee, aber die machen ja die Suchmaschine.
Bing. Ach so, die machen ja.
Yahoo Suche ist jetzt ja Bing.
Ach du Scheiße, das ist. Oh, das, ne? dann ist es ja richtig.
Richtig, das heißt...
Die Connection habe ich noch gar nicht hergestellt.
Ja, siehst mal. Das heißt, alle Leute, die jetzt mit Ubuntu irgendwie suchen, also...
Suchen eigentlich mit Microsoft
suchen und Bing. Eigentlich mit Microsoft Bing. Weil da wahrscheinlich ein bisschen
das
Geld rüberkommt.
Ja, das ist ja brisant dann. Und außerdem verhandelt Apple... eigentlich muss man hier... Ich hätte so ein Piep mal. Piep, piep. Apple verhandelt auch mit Bing, mit Microsoft. Mit Bing, ne?
Und nicht wenn mehr ich mal Google kurz irgendwie hier Steve Ballmer zitieren darf.
Bing, you're seiner, fired.
Nee, okay. In seiner Keynote hier Bing, auf der Bing, CES Bing. War, genau, Anführungszeichen Anfang. Wie Bing, wie Bing, wie Bing, 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 Anführungszeichen Ende, sagt, ist Bing voll toll.
Bing, plan. Ja. Sagen wir nichts zu. Ja, schade, dass du letzte Woche nicht da warst, da wollten wir kurz über die CES nochmal herziehen.
Genau.
Aber
tja. Genau. Da habt ihr auch das Gerücht verbreitet, dass ich irgendwie nachts aufgestanden wäre, um Steve Ballmer anzuschauen. Das eine nicht korrekte Information ist.
Ich habe das so verstanden.
Natürlich nein.
Wer weiß, ich meine.
Es hat nur zur Aufzeichnung mit viel Vorspulen gereicht. Ich bin doch nicht verrückt.
Nee, ja. Nee. Ich glaube, wir sollten langsam aufhören. Sonst,
ja.
Hallo?
Aber ich kann das so kann man Gerüchte die ganze Zeit.
Aber ich kann es echt empfehlen. Das ist total lustig. Aber natürlich unfreiwillig lustig.
Jetzt kann man ja demnächst die Apple Keynote und die Steve Ballmer Keynote parallel laufen lassen und sich komplett bedröhnen lassen. Der eine stellt ein Slate vor, der andere stellt ein iDings-Pad vor.
Ja.
Und dann gucken, was besser rüberkommt. Und wir stellen demnächst den OpenPC Slate-Tablet.
Richtig, auf selber Augenhöhe.
Ja, das ist doch dann das nächste Projekt. Nach dem Netbook bitte dann ein Tablet.
Ja.
Oder ein E-Book, du kannst dir aussuchen.
Ich mir aussuchen.
Ja, und du bist doch Mr. OpenPC.
Tja. Ihr alle. Jeder, der mitmacht.
Achso, scheiße. Ich habe das mit dem Community auch noch nicht ganz verstanden.
Nee. Ingo macht doch mit.
Ich?
Ja.
Meinst du, ich habe noch nicht genug zu tun, oder wie?
Ja.
Okay.
Nicht nur Open Source benutzen.
Sondern auch machen. Ja, ich produziere Open Content.
Stimmt.
Reicht doch, oder? Und mache Vorträge und so. Ist ja nicht so. Stelle alles, was ich produziere, unter Creative Commons.
Das ist cool.
Ja. Und schon ganz lange und ganz viel. Also ich glaube, wenn man alles zusammenhört, was wir jemals schon produziert haben, dann ist man wohl mehrere Wochen beschäftigt. Gut. Dann kommen wir noch kurz zu den Empfehlungen. Frank hat noch kurze Zeit, sich irgendwas auszudenken, sich zu überlegen. Du wolltest was vorstellen.
Genau, ich wollte sagen, dass ich Git total toll finde. Also Git, wer das nicht kennt, ist so ein Versionsverwaltungssystem, was zum Großteil für Source Code, aber auch für andere Dateien benutzt werden kann. Also ich benutze es zum Großteil für Source Code, für Texte, die ich mit LaTeX editiere und damit verwalte.
Ah ja.
Es ist ein verteiltes Versionskontrollsystem, was sich
was erstmals für ein Linux-Kernel war und mittlerweile irgendwie überall benutzt wird.
Ja, es wurde ebenfalls wie Linux auch von Linus Torvalds so ins Leben gerufen, der da mittlerweile dann nur noch was heißt nur noch in Anführungszeichen, der macht dann halt auch noch, ich glaube das Projektmanagement hat er mittlerweile auch so zum Großteil abgegeben, der hat es mal in die Wege geleitet und benutzt es jetzt noch. Und es funktioniert einfach, das ist das Schöne daran. Ich muss jetzt nicht großartig viel drüber erzählen, es kann extrem viel, aber alles, was ich bis jetzt damit probiert habe, tut, im Gegensatz zu Produkten wie zum Beispiel Subversion, die nicht so tun, wie ich das haben möchte. Was ebenfalls schön ist, dass man, um seine Versionen zu tracken, nicht unbedingt Internet haben braucht. Das heißt, man lädt sich sein komplettes Repository inklusive aller Versionen komprimiert auf seinen Rechner und kann darauf arbeiten. Mhm. Und man muss nicht unbedingt immer eine Internetverbindung haben, um da reinzukommitten. Also man braucht de facto keine Internetverbindung.
Und wie macht er das, wenn mehrere Leute das?
Dazu wollte ich jetzt dann kommen, wenn das mehrere Leute parallel benutzen sollen, kann man das natürlich dann auf ein zentrales Repository schieben und da dann die kompletten Versionen wiederum tracken. Aber so im Großen und Ganzen kann man das auch nur benutzen, um es lokal auf seine Platte zu committen. Und ich benutze das für dieses Projekt, an dem ich da gerade arbeite. Und wir entwickeln da im Endeffekt so, also das zeigt auch wieder, wie schön das funktioniert. Wir benutzen da jeder hat sein eigenes zentrales Repository im Internet auf GitHub. Und jeder committet in sein Repository und wir mergen dann im Endeffekt, also wir nehmen die Änderungen der anderen und integrieren die in unser Repository. Und das Ganze kann dieses System automatisch und es funktioniert ziemlich gut. Und wer da Lust drauf hat, das mal auszuprobieren und zu benutzen, da kann ich auch eine Website empfehlen oder ein System, was das anbietet. Und das wäre GitHub. Die haben ein vernünftiges Preismodell. Und zwar, dass man als Open-Source-Projekt prinzipiell mal nichts zahlt. Man hat halt dann nur...
Das ist ein Preismodell, ja.
Nee, das ist super. Man hat dann unendlich Repositories. Es können unendlich Leute mitarbeiten. Und man hat halt, ich glaube, eine Begrenzung auf 300 Megabyte Speicher, was für Source Code mehr als genug ist. Und die einzige Einschränkung ist im Endeffekt, dass alle seine Repositories, die man sich anlegt, öffentlich zugänglich sind, genau. Und das Ganze geht dann, glaube ich, ab $7 pro Monat los und geht dann bis, das skaliert dann so stufenlos hoch, je nachdem wie viel Speicher, wie viele Leute und wie viele private Repositories man haben möchte. Das Schöne ist, wir stehen ja alle auf so Social Features und da kann man halt dann Social Coding, kann dann Leuten folgen, was sie denn committen und Projekten folgen und es funktioniert ziemlich gut und das ist schön integriert und ist hübsch. Okay. Kann ich nur empfehlen. Also Git und GitHub wäre jetzt meine Empfehlung für diese Woche.
Gibt's auch so GUI-Tools, dass man mit
Git es irgendwie... Es gibt sowas wie, ich glaube, das nennt sich Xgit oder so. Ich habe das allerdings selber noch nicht. Es gibt GUI-Frontends für Mac und für Linux und wahrscheinlich für Windows ebenfalls. Ich habe die leider noch nicht ausprobiert. Das einzige Frontend, was ich benutze, wäre JGit für Eclipse. Das ist so ein Eclipse-Plugin, was dann Git... in Eclipse integriert, so wie man das von Subversion oder so auch kennt, und dann kann man halt aus seiner Entwicklungsumgebung raus Version einchecken und so weiter.
Weil ich benutze SVN trotz der Nachteile gerne, weil das integriert sich in KDE halt super gut. Also da kann ich direkt aus den Dolphin ich sagen, zack, hier ab ins SVN und so.
Also wie gesagt, ich bin ja eh so mehr dieser Kommandozeilenmensch und ich benutze, wenn ich mit Dateien arbeite, eh keinen Dateimanager, also beziehungsweise mein Dateimanager ist die Shell. Und sonst, wenn ich entwickle, dann kann ich das entweder aus Eclipse rausmachen, so einfache Sachen oder so komplexere Sachen, dann benutze ich auch die Kommandozeile dazu.
Okay.
Und was ich noch anmerken wollte, Git ist bei weitem nicht mehr so komplex, wie es früher einmal war. Also es gibt mittlerweile auch so Git Add, Git Commit, Git Revert und so weiter, wie man das aus Subversion kennt. Ja. Man muss sich dann nicht tausende von Tools merken und jedes Tool ist ein eigener, jeder Befehl ist ein eigenes Binary und so. Das war früher mal so. Ja. Mittlerweile ist das echt gut benutzbar geworden.
Und die Z-Shell kennt auch alle.
Ja, die Z-Shell kennt auch die Command-Line-Vervollständigung dafür, natürlich.
Das ist prima.
Gut. Ja.
Wunderbar. So viel zu Git und GitHub. Ich habe mir diese Woche eine System-Monitoring-Software rausgesucht. Die hat mir Dirk empfohlen oder hat sie auf dem Radio Tux Server installiert und ich fand die so toll, die so einfach zu installieren und echt easy zu benutzen und macht genau das, was man so braucht, nämlich schöne Graphen mit Round Robin darzustellen von allen möglichen Diensten, also von Apache über Disk über was weiß ich, alles was man so braucht. Und man kann auch einfach das auf vielen Rechnern installieren und das dann auf einem Server aggregieren quasi. Und das Ganze nennt sich Moonin. Und ja, richtig schön, einfach zu benutzen. Und wer viele Server oder auch nur einen oder ein System zum Monitoren hat und sich nicht irgendwie mit Kakti oder irgend sowas rumkämpfen will oder zigtausend Tools, die auf RDD-Tool aufsetzen will, installieren. Ich meine, es gibt für jedes auch irgendwie nochmal ein Spezialtool, aber bei Moonin gibt es viele Plugins, da gibt es auch so wie so ähnlich wie Nagios Exchange, auch so ein Exchange Tool, wo jeder seine Plugins reinschieben kann, die man runterladen kann und einfach dazu installieren kann, wo wobei dazu installieren einfach daraus besteht, ich werfe es ins Plugin-Verzeichnis und der Rest passiert schon wieder automatisch. Also sehr einfach und nachdem ich das jetzt kennengelernt habe, habe ich mich gefragt, warum habe ich das nicht schon längst mal benutzt?
Hättest du mal mich gefragt. Was war denn das?
Das war ein Tusch.
Das war nur der Abschluss des
Tipps von okay. Ihm.
Achso.
Ja, ist eine wirklich schöne Software. Ich benutze das auch schon seit, glaube ich, 3,5 Jahren oder so.
Ja, also bei den Werten, die du da hast.
Ja, das war jetzt Disk-Auswertung. Ja. Hier weiter unten sieht man dann schon so ein bisschen.
Ja, hat jetzt Radio Tux also auch.
Genau.
Wunderschön. Vorher habe ich mich mit Kakti rumgeärgert. Das ist, ich meine, hat auch Nagios, die haben ja teilweise andere Ansätze, Einsatzzwecke und auch Anwendungsszenarien und das ist richtig schön einfach.
Ja.
Also klar, man braucht immer noch einen Nagios-Server, um zu wissen und Alerting zu haben und so. Ich weiß nicht, ob man sowas da auch einstellen kann. So tief bin ich jetzt da noch nicht drin. Aber also Nagios hat schon noch oder denn wie heißt der Nachfolger? Der gibt ja auch so ein paar Deutsche haben ja auch irgendwie davon Fork gemacht letztens. Hat schon noch Sachen, die also einen Einsatzzweck, der dieses Tool jetzt nicht erfüllt, natürlich. Aber vorher habe ich mich längere Zeit mit Kakti rumgeärgert, was eher schon in diese Graphenrichtung geht und so.
Ja, gerade um sich schöne Graphen von seinem System und mal so ein bisschen Fehleranalyse im Nachhinein zu betreiben, ist das eine wirklich einfach zu konfigurierende Software. Und auch gerade, wenn man dann viele Systeme damit monitoren will.
Ja, genau. Frank, hast du ja was gefunden? Du hattest jetzt die Zeit.
Noch was rauszusuchen. Also neben instantrimshot.com, was ihr gerade schon gehört habt.
Ach so,
jetzt.
nee, also ich habe jetzt irgendwie auf die Schnelle, jetzt fällt mir nur ein was Altes ein.
Ja,
wobei es vielleicht auch der eine oder andere noch nicht kennt. Aber es ist wirklich, weiß ich nicht, neben Browser und E-Mail-Programm von mir das drittmeist genutzteste Applikation. Und zwar das ist Miro.
Ja.
Das ist ein, keine Ahnung, wie sagt man, ein Podcatcher.
Ja, Videoplayer.
Ja, also der kann.
Wir hatten ihn heute auch sogar schon mal ganz kurz erwähnt.
Ja, stimmt. Aber vielleicht, ich weiß nicht, die meisten werden es schon kennen. Die, die es nicht kennen, sollten es unbedingt ausprobieren. Ich finde es wirklich eine Spitzensache. Das ist nämlich eine Kombination aus erstmal einem Verzeichnis von ganz vielen freien Podcasts, sowohl Audio, wobei die Stärke eigentlich eher im Videobereich liegt. Ein Verzeichnis, dann letztendlich einfach so ein entsprechender Updater. Der Updater dann schaut eben regelmäßig, gibt es da eine neue Folge von dem und dem, lädt es dann runter, kann es runterladen auch als Torrent. Das ist das Besondere, was ja irgendwie die meisten anderen Podcatcher ja nicht können. Die laden es halt normal über HTTP runter. Da kann es natürlich auch über HTTP, aber zusätzlich auch noch als Torrent. Und letztendlich hat er dann auch noch einen Player eingebaut. Das heißt, man kann einfach draufklicken und dann wird es abgespielt. Und es ist komplett freie Software und ist eine Spitzensache. Die Anwendung hat bei mir komplett den Fernseher ersetzt. Also da gibt es, keine Ahnung, im IT-Bereich alle möglichen Podcasts. Es gibt auch öffentlich-rechtlich inzwischen echt viel. Also kann man einfach mal die Tagesschau oder Tagesthemen oder sowas abonnieren und schau die dann einfach an, wann man möchte. Nicht immer um 20 Uhr. Und ist irgendwie das komplette, deckt bei mir das komplette Entertainment-Programm ab, was ich so an Video und teilweise auch Audio brauche. Also schaut es euch an. Gute Sache.
Ja, und Radio Tux abonnieren.
Und genau. Radio Tux abonnieren. Ja, wenn ihr das hört, dann habt ihr es ja schon abonniert.
Vielleicht die Live-Hörer, die es jetzt noch nicht abonniert haben.
Stimmt. Genau.
Oder sie wollen Miro mal ausprobieren und wissen nicht, dass es in dem Verzeichnis, das gibt es nämlich noch nicht so lange, wir sind seit einem Monat oder so sind wir auch in Miro drin. Oder so zwei Monaten, also noch nicht so lang. Dass, wenn man da das ist so ein bisschen wie bei Apple, schon wieder habe ich es gesagt. Es ist furchtbar. Diese blöde, komische Firma da. Die haben ja auch so ein riesengroßes Verzeichnis und dann kann man auch eine URL submitten und dann überprüfen die und dann nehmen die rein.
Was vielleicht auch noch besonders erwähnenswert ist, was ich auch besonders toll finde, ist, dass im Videobereich, also bei den ganzen Videopodcasts, ist inzwischen auch super viel in HD verfügbar. Das heißt, es sieht auch noch deutlich besser aus als auf dem Standardfernseher, den man daheim hat. Wenn man jetzt nicht gerade, ich weiß gar nicht, wie, ich verstehe es nicht ganz, wie man HD in Deutschland empfangen kann, was man da für Geräte, Keykarten, Zusatzverträge, Kosten und Kabel benötigt, überfordert mich irgendwie. Auf dem PC klappt das aber wunderbar. Und also Spitzenqualität, super schnell, einfach zu bedienen, gute Sache.
Ich habe Miro schon eine Weile nicht mehr benutzt, aber was mich mal interessieren würde, gibt es da mittlerweile auch so eine Möglichkeit, also Audio-Podcasts auf Mobilgeräte zu synken? Also sowas, was zum Beispiel, ja, ich glaube Amarok kann sowas bestimmt und...
Ja. Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube nicht. Okay. Also ich benutze es, muss ich sagen, wirklich ziemlich viel für Video.
Okay.
Und,
ja, Audio gibt es auch nicht so lang.
Also ja, also es ist halt, ich meine, es geht auch für Audio, aber ist irgendwie ein bisschen übertrieben dafür. Das Interface ist halt ein Riesenfenster, klar, mit irgendwie ziemlich vielen Möglichkeiten, ziemlich vielen Optionen und das irgendwie als Audio-Player ist irgendwie ein bisschen ja, Kanone auf Spatzen, aber es geht
natürlich. Das ist bei iTunes eigentlich auch so.
Ja, das stimmt, ja. Muss man halt dann minimieren, ja. Ich benutze es hauptsächlich für Video, muss ich sagen. Also irgendwie hier so mein, keine Ahnung, das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm, was mich so interessiert, mir einfach dann anschauen, wenn ich es will. Ich schaue mir super viele amerikanische Podcasts an, die ganze Podcasting-Szene ja da doch deutlich aktiver schon ist, als jetzt hier in Europa und Deutschland. Und dafür ist es wirklich super.
Jo. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben zwar noch so viele Sachen hier in der Wave, aber wir machen mal Schluss für heute. Und kopieren jo. Den Rest wieder, wie wir es ja immer so machen,
ja, in die nächste Wave. Ja, das haben wir ja mittlerweile drauf.
Ja. Musik irgendwie ist leider Jamendo heute ausgefallen und da ich es nicht vorher besorgt habe, ist die Musik heute flach gefallen. Das tut mir ziemlich leid, aber kann ich jetzt erstmal nicht ändern. Vielleicht schneide ich noch welche rein, müssen wir mal gucken, wie ich das mache. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche dann wahrscheinlich am Donnerstag wieder. Ansonsten, ja, folgt uns auf Twitter, dann wisst ihr immer ganz genau, wann wir dann wo zu hören sein werden. Oder folgt Xenim Streams oder Kado, kannst du mal kurz reinposten. Da gibt es ja auch noch viel mehr Sachen, die so immer auf diesem Netzwerk laufen. Oder auch noch andere IT-Podcasts, die ihr euch so anhören könnt. Gut, dann, ja, dann verabschiede ich mich. Und ihr euch auch, oder nicht?
Doch.
Ich mich nicht.
Okay, der Frank möchte sich nicht verabschieden. Ich sag tschüss.
Tschüss.
Und ich schmeiß euch raus.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009. Unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee, Linux.